Dieser Podcast wird euch präsentiert von UFM 103.7 Unser Ding.
Bremen 4.
Das Ding.
Enjoy.
Fritz vom RBB.
Und
MDR Sputnik.
Late Line 0800 80 5x5. Lateline.de. Heute mit Jens-Uwe Krause.
Jawohl, schönen guten Abend. Heute möchte ich mit Fans reden. Also Leute, die von sich sagen, ich bin Fan von Fußballverein, Sänger, Schauspieler, einer bestimmten Joghurtsorte, das ist mir völlig egal, Kamasutra. Wenn ihr Fan von irgendetwas seid, und zwar richtig Fan, dann lasst es mich wissen und ruft an unter der 0800 80 5x5. Kostet euch nichts, wenn ihr aus einem deutschen Netz anruft. 0800 80 5x5. Und dann redet ein bisschen mit mir darüber, was euer Fansein ausmacht. Also, was investiert ihr darin? Fahrt ihr eurer Band hinterher? Seid ihr bei jedem Heimspiel, bei jedem Spiel möglicherweise eures Vereins? Ist euer Zimmer gespickt mit Postern von demjenigen, von dem ihr Fan seid? All das möchte ich heute Abend erfahren unter der 0800 80 5x5 oder gerne auch im Netz unter lateline.de. Guten Abend. Hier ist die Late Line. 0880 5x5 ist die Telefonnummer, die ihr bitte wählen sollt, wenn ihr irgendetwas zum heutigen Thema beitragen könnt und wollt. Fan sein ist das Thema. Wenn ihr von irgendwem, von irgendetwas Fan seid und das mit Stolz, wenn ihr genauso wie ich ohne irgendeinen Merchandising-Artikel ein Konzert nicht verlassen könnt, dann seid ihr hier heute genau richtig. 0880 5x5. Ihr könnt aber auch gerne auf der Seite lateline.de einen Kommentar im Blog hinterlassen oder ihr geht auf die Facebook-Seite. Da könnt ihr auch irgendetwas hinschreiben, was der ein oder andere lesen wird, im Zweifel sogar ich. So, und am Telefon begrüße ich als Ersten heute Abend den Michael aus Weiß ich nicht. Hallo Michael.
Jo, hallo.
Von wo kommst du denn weg?
Kassel.
Aus Kassel, alles klar. So, Michael, du bist der Erste heute Abend und du bist Fan wovon?
Von Bayern München und Eintracht Frankfurt.
Von Bayern München und Eintracht Frankfurt?
Ja, das ist ein Problem.
Allerdings, das spricht, zeugt von einer Persönlichkeitsspaltung. Oder wie kommt es, dass du für beide Vereine schwärmst?
Oh, ich weiß auch nicht. Also das hat alles angefangen, was ich mit meinem Vater nach Eintracht Frankfurt ins Stadion gefahren bin und ich war nur FC Bayern-Fan und dann hat mich einfach irgendwie alles mitgerissen und dann habe ich mich davor so für die Eintracht sofort interessiert und seitdem bin ich für beide Vereine Fan und das ist auch sehr kompliziert bei mir im Zimmer. Da sind eine Hälfte voll mit Frankfurt und eine Hälfte voll mit Bayern und wenn Freunde zu mir kommen, dann fragen die erstmal, warum hast du jetzt hier zwei Vereine.
Wer soll denn aber Meister werden?
Ja, also ich meine, Dortmund schon mal nicht.
Nein, aber wenn jetzt beide Vereine, für die du Fan bist und für die du ja die Daumen drückst, also Frankfurt und Bayern, wenn beide die Chance hätten, Meister zu werden, wer von den beiden sollte es denn dann deiner Meinung nach werden? Eher die Bayern oder eher die Frankfurter?
Das ist eben die Frage. Also verdient hätten es mal die Frankfurter, aber naja, ist auch sehr kompliziert, weil wenn die beiden gegeneinander spielen, da weiß ich auch nicht, ich freue mich für die anderen, aber dann auch wieder für die anderen, also.
Ich glaube, das ist unter Fußballfans wirklich sehr ungewöhnlich, dass jemand so für zwei so unterschiedliche Mannschaften derart mitfiebert.
Ja, die eine Mannschaft reich und die eine Mannschaft hat fast keine Stars, also.
Ja, so gesehen immerhin blickst du, wenn ich das im Augenblick auch mal die aktuelle Tabelle zum Anlass nehme, guckst du ja in beide Richtungen der Tabelle. Die Bayern natürlich immer noch in der Hoffnung,
irgendwie Meister zu werden,
keine Ahnung wie, und die Frankfurter eher in der Hoffnung, nicht abzusteigen, obwohl es im Augenblick gar nicht so schlecht aussieht, oder?
Naja, ich würde sagen, im Jahr 2011 war das noch nicht so das Ding.
Nee.
Bisher noch kein Tor und bisher noch kein Sieg, also das ist auch noch nicht so prickelnd. Und unter meinen Freunden ist es auch sehr kompliziert mit beiden Vereinen. Ja, du bist ja Bayern-Fan und Frankfurt-Fan. Hä, wie geht denn das?
Ist man denn also eigentlich, wenn man, du kommst aus Kassel, hast du gesagt, ne?
Genau.
Ich weiß ja, der Bayern-Fan an sich wird ja gerne gehasst. Ich weiß nicht, wie das,
das ist wirklich
wie
so.
Das in Kassel ist. Ist man, wenn man in Kassel Bayern-Fan ist, wird man da auch eher so belächelt bzw. sogar beschimpft?
Ja, das ist wirklich so. Also dann haben wir zum Beispiel Sport und dann spielen wir Fußball und der eine hat ein Schalke-Trikot an und ich habe zum Beispiel ein Bayern- oder Frankfurt-Trikot an und dann geht schon ganz schön an die Nörgel. Also das ist wirklich so.
Zu welchen Spielen gehst du denn? Weil beides findet ja nicht in Kassel statt.
Genau, ich gehe meistens zur Frankfurt. Also ich versuche auch irgendwie als Jugendlicher mein Geld zusammenzukramen für Tickets. Also ich fahre eigentlich meistens nach Frankfurt.
Weil es näher ist.
Genau.
Und gehst du immer auch zu den Spielen Frankfurt gegen Bayern? Oder lässt du das ausgerechnet aus, weil du dann im Stadion sitzt und dich nicht entscheiden kannst?
Ich wollte mir letztens erst Tickets kaufen, aber die waren ja sofort ausverkauft. Aber ja, ich weiß nicht, wie das dann gewesen wäre, was ich für ein Trikot angezogen hätte, was für ein Schal.
Besitzt du von irgendeinem der beiden Vereine Bettwäsche?
Nein, aber ich habe von beiden ein Trikot, von beiden einen Schal, von beiden eine Mütze.
Und so überlegst du dann immer morgens, für wen bin ich heute mal? Heute bin ich wieder für die Bayern.
Naja, das ist schwer.
Welchen Verein findest du denn jetzt aus der aktuellen Bundesliga richtig doof? Also irgendein Verein, von dem du sagen würdest, niemals würde ich davon auch noch Fan werden?
Also Dortmund, wirklich. Also
wirklich
schon,
Dortmund?
Ja, also schon seit nicht Hassverein für immer.
Aber jetzt auch jetzt, wo Kloppo doch alles so schön macht und alles so gut läuft. Ja, ja, ach.
Komm, Friede, Freude, Eierkuchen.
Aber werden sie Meister? Ja, ne?
Nein.
Nein? Du glaubst wirklich, dass Dortmund es nicht schafft, Meister zu werden?
Nein, die schaffen es nicht.
Mit 10 Punkten Vorsprung vor Leverkusen. Und trotzdem, wer wird denn dann Meister? Und sag jetzt nicht die Bayern. Und sag schon gar nicht Frankfurt. Ja, da musst du selber lachen zum Glück. Was glaubst du denn, wer wird denn dann Meister, wenn nicht Dortmund?
Ich habe das Gefühl, Leverkusen oder Bayern.
Du hast wirklich noch als Bayern-Fan Hoffnung auf den Titel?
Ja, irgendwie schon.
Aber so seid ihr Bayern-Fans. Ihr glaubt immer bis zuletzt, und die Geschichte hat es ja oft genug auch bewiesen, dass ihr recht habt, aber ihr glaubt immer bis zuletzt, ihr könntet es noch irgendwie schaffen.
Ja.
Was ist denn immer so das Ziel, das man sich als Frankfurt-Fan, der du ja auch bist, setzt? So von Saison zu Saison. Man hofft ja wohl selten realistisch und seriös auf die Meisterschaft, oder?
Nein, eher nicht. Also ich denke, ich habe die Saison nach der tollen Hinrunde Europa League angefeiert, aber
wird nichts.
Das wird wohl jetzt auch nichts mehr.
Das sind aber dann so die Sachen, ne? Dass man das Europa League
ja,
oder.
Ja, das wäre ein Riesenvergnügen. Also da würde ich auch mal gerne mit meinem Vater dann nach Frankfurt fahren. Das wäre auch mal für ein Europa League-Spiel, das wäre auch wieder was anderes. Als DFB-Pokal und Bundesliga.
Bist du denn so ein Fan im Stadion, der auch so aufspringt und schimpft?
Ja, ja. Ja. So richtig, was ist denn faul? Ja, ich war jetzt letztens bei so einem Spiel gegen Leverkusen. Das war aber schon letzte Saison erst. Da haben sie 3-2 gewonnen und dann hat der Schwab eine rote Karte bekommen und hat richtig heftig gefault. Und ich habe dann geschimpft und alle gucken dann zu mir, was schimpft denn der Kleine oder so.
Welcher Verein hat denn die schöneren Trikots? Die Bayern oder die Frankfurter?
Wenn ich ehrlich bin, Frankfurt. Also ich finde die Trikots schön. Mir gefallen immer dieses Rot und Schwarz, passt richtig perfekt zusammen.
Und jetzt, wo wir mal einen Bayern-München-Experten dran haben, was sagst du zum Trainer? Louis van Gaal, macht er alles richtig oder sollte der Ende der Saison lieber gehen? Und
ach, ich weiß gar nicht, was die Verantwortlichen sich so aufregen. Das ist ein richtig guter Trainer, also DFB-Pokalmeisterschaft und dann auch Champions-League-Finale. Und er tut auch die Mannschaft gut genug Form, finde ich. Also zum Beispiel, es war ja auch seine Idee, was Schweinsteiger auf die 6 kommt. Und der spielt das ja auch die Position in der Nationalmannschaft. Und das ist eigentlich richtig perfekt.
Glaubst du, Louis van Gaal ist in der nächsten Saison immer noch Trainer von Bayern München?
Ja, weil er hat ja erst verlängert. Ich denke schon, ja.
Aber auch
darüber hinaus.
Auch wenn die Bayern weder Meister werden noch einen Champions League Platz erreichen sollten? Dann glaube ich, ist er keine 5 Minuten länger Trainer.
Ja, das ist natürlich blöd, weil Bayern hat 2012 im eigenen Stadion das Champions League Finale. Aber du konfrontierst mich hier so mit so Sachen, dann würde ich mal sagen. Was würdest du sagen, wie soll der die Bayern denn trainieren?
Ja, das ist mir, erstens bin ich, was Fußball betrifft, kein so großer Experte, dass ich da was zu sagen könnte. Und zweitens.
Naja, die Tabelle hast du gut im Blick.
Ja, aber ich habe sie im wahrsten Sinne des Wortes gut im Blick, weil ich sie mir hier aufgerufen habe. Könnte ich im Leben nicht auswendig da aufsehen. Ich weiß, dass Dortmund in dieser Saison sehr gut spielt und alles darauf hindeutet, dass die Meister werden. Ich weiß auch ungefähr, wo Werder Bremen ist, weil ich nun mal bei Radio Bremen arbeite. und in Bremen lebe. Deswegen habe ich den Tabellenplatz auch immer im Griff und freue mich als gebürtiger Hannoveraner in der Tat auch darüber, dass Hannover 96 im Augenblick relativ weit oben mitspielt. Aber das war es dann auch schon. Also alles Weitere, wer der richtige Trainer für die Bayern wäre, keine Ahnung. Vielleicht Lothar Matthäus.
Okay.
Das wär aber auch mal lustig.
Naja, sein Englisch ist ja nicht so gut.
Ja, das braucht er ja nicht. Obwohl, nee, doch nicht. Ich habe gerade überlegt, wie viel englischsprachige oder ausländisch sprechende Spieler Bayern München hat. Ein paar sind es schon. Aber mit Deutsch kommt man da trotzdem auch noch weiter. Michael, dann viel Spaß weiterhin. Meinetwegen bleib Fan von Bayern München und Eintracht Frankfurt, solange du nicht je nach Erfolgsfall dann wechselst und sagst, jetzt sind die Bayern Meister, da bin ich eher Bayern-Fan. Jetzt steigt Frankfurt ab, das finde ich Frankfurt doof. Solange du von beiden Mannschaften weiterhin gleichermaßen Fan bleibst, soll dir niemand den Spaß daran nehmen.
Nee, hoffe ich mal nicht.
Dann danke fürs Anrufen und eine gute Nacht.
Jo, danke schön. Tschüssi.
Tschüss. So, das war also schon mal der Michael-Fan von Bayern München und Eintracht Frankfurt. Und wir machen weiter. Ihr könnt übrigens gerne auch weiter anrufen, 0800 80 5x5, um mir zu erzählen, von was oder von wem ihr Fan seid und wie ihr dieses Fansein vielleicht sogar zelebriert. Am Telefon ist Felix aus Christel oder Christel?
Christel mit F.
Mit Hallo? Ja, ich überlege gerade, S und F kann man am Telefon immer so schlecht unterscheiden.
Ja, genau.
Also sag nochmal, Christel?
Christel mit F.
Mit F wie Felix? F.
Genau.
Griftel.
Genau, ist in der Nähe von Frankfurt.
Griftel. Ist es hoffentlich so klein, dass man es mir verzeihen kann, dass ich es nicht kenne? Oder ist es eine pulsierende Metropole, dieses Griftel?
11.000 Einwohner.
Na, immerhin.
Also
was ist das Schönste an Griftel?
An Griftel ist das Schönste, im Sommer gibt's, werden als Obstgarten des Vordertaunus genannt. Also es gibt viele Erdbeeren, frische Erdbeeren, wir haben viele Felder, Äpfel, alles Mögliche. Also und im Sommer schon ganz gut.
Und was ist doof an Griftel?
Eigentlich gibt's nichts Doofes an Griftel. Wir haben gute Anbindungen zur Stadt und so. Es gibt auch Schwimmbad haben wir. Und Einkaufsläden direkt vor der Tür, ist eigentlich perfekt hier.
Okay, das klingt so, als wärst du Fan von Griftel. Nein, das ist aber nicht der Grund, weswegen du anrufst.
Nein, genau.
Sondern du bist Fan von?
Ich bin Fan von der Serie Alarm für Cobra 11, die auf RTL immer läuft.
Ernsthaft?
Ja.
Das ist ja lustig, ich gucke wirklich jeden, also alles im Fernsehen, ich wollte gerade sagen jeden Scheiß, aber damit beleidige ich ja indirekt schon deine Lieblingsserie. Also ich gucke eigentlich wirklich alles im Fernsehen oder zumindest mal rein, aber Alarm für Cobra 11, so schnell kann ich gar nicht weiterschalten, wie ich weiterschalten will, wenn das auf meinem Bildschirm auftaucht. Und ich kann dir nicht mal genau sagen, warum. Sag du mir aber, was dich so fasziniert an dieser Serie.
Naja, mich fasziniert, weil sie, also, naja, was ist, schwierig. Also, ich würde mal sagen, so, ich mag generell so Action-Sachen, mag ich halt sehr, oder so Horrors, aber also so romantische Sachen gucke ich mir auch mal an, aber, naja, da mag ich lieber dann die Action. Und, zudem ist es eine deutsche Produktion, es gibt ja auch Action, nicht sehr viele deutsche Produktionen. So zum Beispiel Countdown oder K11, das ist alles abgekupfert von Alarm für Cobra 11. Finde ich jetzt, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ich finde...
Ich habe keine Ahnung. Ich gucke es ja nie.
Ja.
Wie lange bist du Fan schon von der Serie Alarm für Cobra 11?
Seit mindestens 3 Jahren, denke ich mal, ja. Also ich habe die letzten 2 Wochen habe ich auch Praktikum bei der Produktionsfirma gemacht. Mitgedreht. Was? Hab Set aufgebaut, ja.
Du warst richtig, das ist aber, wie bist du denn da hingekommen?
Ja, von der Schule aus mussten wir ein Schülerpraktikum machen.
Ja.
Und dann war jetzt die Frage, wo bewerbe ich mich? Ich will irgendwas im Bereich Fernseh, Filmproduktion machen. Und weil ich mir auch immer die ganzen Interviews angucke von den ganzen Schauspielern da bei Alarm für Cobra 11, hat irgendeiner mal gesagt, ja, die Firma heißt der Alarm, heißt der Action Concept. Vorher wusste ich gar nicht, wie diese Firma heißt. Habe ich da einfach mal gegoogelt und dann habe ich mal auf gut Glück mich da beworben. Kam dann auch 3 Wochen später eine Bestätigung Und so bin ich dann hier dahergekommen. Und ja, die letzten 2 Wochen war ich da in Hürth. Und in Köln habe ich übernachtet bei meinem Onkel und bei meiner Tante. Und deswegen war das ganz cool.
Ja, das ist natürlich geil, ne? wenn man von irgendwas Fan ist und dann so dicht hinter die Kulissen kommt. Oder, das ist ja mal die andere Möglichkeit, es entzaubert auch viel. Also wenn man das bisher nur so im Fernsehen gesehen hat und es sehr unnahbar ja alles war und sehr unwirklich. Und wenn man dann plötzlich zack mitten in dieser Produktion ist, wie war das bei dir? Hast du hinterher, warst du noch größerer Fan oder hat es dir vielleicht sogar ein bisschen kaputt gemacht, weil du zu sehr hinter die Kulissen gucken konntest?
Nee, also kaputt gemacht hat es eigentlich gar nicht, eigentlich im Gegenteil. Die ganzen Folgen, diese Wiederholungen, die sie gerade bringen, die gucke ich mir eigentlich gar nicht mehr an, weil ich sie ja schon kenne. Aber seit ich da bin, gucke ich mir selbst diese Wiederholung wieder an, weil ich dann genau weiß, ich weiß jetzt so ungefähr, wie das auch gemacht wird und dass da dass das alles gefaked ist, das war schon vorher klar, aber jetzt weiß ich auch, wie das alles funktioniert. Und dann kann ich immer sehen, aha, da haben die gerade gedreht und da haben die das gerade gemacht. Da kann ich dann immer gucken, wie haben die das produziert.
Jetzt steht ja Alarm für Cobra 11, wenn ich richtig informiert bin, in erster Linie auch mal für diese Stunts, die da immer drin vorkommen. Ich sehe in irgendwelchen Programmtrailern immer, dass irgendwelche Autos sich 20 Mal überschlagen und dann explodieren. Warst du bei dem Dreh einer solchen Szene auch dabei?
Nee, leider nicht. Aha. Ja gut, es waren ja nur 2 Wochen und die haben gerade so eine Drehpause und deswegen war ich froh, überhaupt mal zum Dreh gekommen zu sein.
Was hast du denn mitgekriegt? Wenigstens irgendeine Szene, eine längere mit den Hauptdarstellern oder auch nicht?
Ja, also mit den Hauptdarstellern. Es waren 2 Drehs. Einmal an dem Mittwoch in der ersten Woche. Das war vor dem Hauptgebäude, wo Autobahnpolizei steht. Das war eine kurze Szene mit einem Dialog. Also war keine Action. Axel Stein war da auch dabei.
Oh, immerhin, den kenne ich wenigstens.
Ja, habe ich nur kurz mit dem geredet, aber ein Autogramm habe ich mir jetzt nicht geholt. Und dann in der zweiten Woche war am Mittwoch und am Donnerstag Setaufbau. Da war ich dann morgens um 8 Uhr war ich dann in der Firma und bin dann abends um 5 Uhr wieder nach Hause gegangen. Am Freitag bin ich um 4:15 aufgestanden, das war dann der Drehtag, und bin dann abends um 8 Uhr auch wieder nach Hause gekommen. Eigentlich wäre das zu lange gewesen, weil von der Schule sind nur 6 Stunden vorgeschrieben. Aber das ist ja bei dem Praktikum eigentlich egal.
Du konntest gar nicht genug kriegen. Ja.
Und da haben sie an dem Freitag gedreht, das waren an 3 Sets. Zum einen mit einem Betonbohrer in eine Wand bohren. Das war jetzt nicht so spannend.
Dann einem Betonbohrer in die Wand bohren.
Genau, ja.
Das ist eine von diesen berühmten Stunt- und Action-Szenen, für die Cobra 11 bekannt ist.
Ja, genau.
Ein Mann bohrt mit einer Betonbohrmaschine in die Wand. Deng, 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 deng. Wusstest du eigentlich, dass Indira, du weißt schon, die aus dem Dschungelcamp,
ja,
die mit Jay Khan zusammen ist, dass die demnächst mitspielt bei Alarm für Cobra 11?
Echt? Ja. Nee, weiß ich nicht.
Ich will dir nicht die Laune verderben und schon gar nicht dir deine Lieblingsserie madig machen, aber sie spielt demnächst eine Nonne, aber ich glaube auch nur in einer Folge von Alarm für Cobra 11.
Tja. Naja.
Kannst du mit leben oder vermiest dir das denn jetzt die Serie?
Nee, es ist, also ich denke mal, es ist okay. Kann ich mit leben.
Ist ja nur eine Folge, komm.
Ja, genau.
Mit ein bisschen Glück überschlägt sich ihr Auto 20 Mal. Und geht in die Luft in der Serie. Dann bist du sie schnell wieder los, die lustige, die dralle Nonne oder was immer sie da genau spielen soll. Hast du denn, wenn ich jetzt in dein Zimmer kommen würde, würde ich merken, dass du Fan bist von Alarm für Cobra 11? Weil du Poster hast oder irgendwelche, ja, hast du dir eine Autobahn durchs Zimmer gebaut?
Nee, eine Autobahn habe ich mir nicht gebaut, aber ich habe ein Poster, habe ich an der Wand hängen von Alarm für Cobra 11. Wo dieser Tom Beck, diejenigen, die es kennen, wissen, wer das ist, der Ben Jäger, gerade dazugekommen ist mit Der Neue macht Alarm, ist auch aus dieser Firma direkt abgeholt worden, also deswegen, und ab und zu, und ich habe noch ein paar Autogrammkarten an der Wand kleben.
War Mark Keller nicht mal in dieser Serie?
Kann sein, ich weiß es nicht. Also so Namen bin ich gar nicht gut im Merken.
Okay.
Also ich merke mir so Namen generell nicht so.
Okay, ich glaube, ganz hinten in meinem Hirn britzeln gerade zwei Synapsen und meinen sich zu erinnern, dass Mark Keller dort mal oder da sogar seine ersten großen Rollen im Fernsehen hatte. Wobei ich jetzt auch nicht sagen könnte, was danach eigentlich gekommen ist. Sei es drum, ist ja nicht so wichtig, Felix. Wann gibt es das immer, Alarm für Cobra 11?
Das gibt es immer donnerstags um 20.15 Uhr bei RTL. Und ab 10. März kommen die neuen Folgen.
Und freust du dich schon drauf?
Ja.
Natürlich. Na, ist ja auch dein gutes Recht. Felix, danke für deinen Anruf und viel Spaß weiterhin mit Alarm für Cobra 11. Mach's gut.
Ja, danke.
Tschüss.
Jo. Tschüss.
Nein, es gibt auch keinen Grund, drüber zu lachen. Das ist nur, für mich ist nur so lustig, dass es wirklich, Alarm für Cobra 11 schalte ich immer weg und alles Navy CIS und diese ganzen CIS-Dinger. Und das gucke ich irgendwie auch nicht. Da will ich nicht. Ich will eigentlich gern, aber da will ich nicht. Und Alarm für Cobra 11 verbietet auch mein Finger, und es ist ja meistens der Daumen der rechten Hand, der die Fernbedienung bedient, er weigert sich, dieses Programm anzulassen, wenn es dann läuft. Ich weiß nicht, was das ist, was mich an Alarm für Cobra 11 derart abschreckt. Jetzt haben wir die Pauline.
Hallo.
Du bist 12 und kommst aus Schiffdorf.
Ja, genau.
Und du bist Japan-Fan?
Ja, Japan, so Asien in die Richtung, ja.
Wie kommt man denn dazu?
Keine Ahnung, ich habe irgendwann mal so im Internet so geguckt, bin ich auf irgendwas gestoßen, was ich dann sehr interessant fand und so, habe mir das angeguckt und so hat sich das dann halt immer weiterentwickelt. Vor anderthalb Jahren ungefähr, ja.
Und seitdem isst du regelmäßig Sushi?
Ja, also Sushi ist jetzt nicht eklig, aber gut, schmeckt es jetzt auch nicht, ich mag die Algen nicht.
Okay.
Aber so Nudeln und so, meine Freundin ist Japanerin, also die ist ausgewandert nach Deutschland. Und die bringt mir halt Japanisch bei und kocht mir dann auch immer solche Gerichte, das ist eigentlich immer auch ganz abgefahren.
Wie lustig.
Ja.
Du wirst wahrscheinlich noch nie da gewesen sein?
Nee, noch nicht.
Willst aber natürlich irgendwann unbedingt mal hin.
Ja, unbedingt. Vor meinem Abitur haben meine Eltern mir noch versprochen, dass ich ein Jahr einen Austausch in Japan machen darf.
Ach, das weißt du schon, dass du das machen darfst? Du darfst
ja.
Du darfst ein Jahr nach Japan, vor deinem Abitur noch?
Mhm.
Da hast du da ein bisschen Angst auch? Ich finde ja, also so spannend und aufregend Asien mit Sicherheit ist, so anders ist es ja auch, als das, was wir hier so Tag ein, Tag aus erleben. Ich hätte auch ein bisschen Bammel davor.
Ja, definitiv. Also ich weiß noch nicht genau, ob ich es machen will, aber im Moment, also es ist so halt so ein Wunsch, aber der halt auch noch nicht greifbar ist.
Nee, es ist klar, das ist ja auch noch ein paar Jahre unter Umständen hin, wobei du bist jetzt 12, Abi machst du mit 18, wenn alles gut läuft. So lange jetzt auch nicht mehr. 4, 5 Jahre?
Ja.
Bis dahin musst du aber wenigstens so gut Japanisch lesen und sprechen können, dass du dich irgendwie verständigen kannst.
Ja, das muss ich dann, ja, also es ist nicht gerade leicht.
Nee.
Also es ist wirklich eine schwere Sprache, das, was man eigentlich so davon hört, dass es schwer ist, ist eigentlich auch so. Vor allem diese Schriftzeichen, das sind ja so unendlich viele. Die lernt man jetzt nicht mal eben so wie Vokabeln. Das ist schon hart.
Das ist doch auch so bei diesen Schriftzeichen. Wenn du da einen Bogen zu lang machst oder einen Punkt zu weit links, dann heißt es entweder Fußhobel oder Schweinemagen.
Ja.
Und das ist doch so, ne? Ein bisschen verändert.
Ja, da kann schon ein kleiner Punkt alles, so ein ganzes Wort verändern.
Also das Tolle ist ja, du bist 12. Mit 12 ist man ja noch in der Lage, sowas zu lernen. Es ist für mich in meinem biblischen Alter von 40 undenkbar, völlig undenkbar, dass ich so eine Sprache noch lerne wie Japanisch. Aber du hast ja wirklich noch das große Glück, dass du mit 12, dein Hirn ist noch nicht so verdorben, da ist noch Platz. Also wann, wenn nicht jetzt, ist die beste Gelegenheit für dich, Japanisch zu lernen.
Ja, aber es ist eigentlich schon doof, weil in der Schule hat man 2 Fremdsprachen und dann noch eine 3. dazu, da kommt man schon oft durcheinander.
Und Japanisch wird nie angeboten, ne?
Nee, immer nur Spanisch, Latein, Französisch.
Was kannst du denn schon auf Japanisch, wenn du eine japanische Freundin hast, die wird dir ja schon mal was beigebracht haben?
Ja, also ich kann halt mich vorstellen, ich weiß nicht, ob ich das richtig kann, also nicht so wirklich.
Mach mal, also, ich kann es ja eh nicht entscheiden, ob es richtig oder falsch ist.
Ja, Also, wir lernen im Moment nicht so viel dazu, sondern ich lerne erstmal die Schriftzeichen, habe ich mir
Ach so,
vorgenommen,
okay.
damit ich das überhaupt erstmal so, wenn da irgendwas steht, dass ich das also schon mal lesen kann. Nicht nur denke, hä, was steht da jetzt? Und dann kann ich das immer noch lernen. Also erstmal sozusagen die Schrift lernen.
Ja, stimmt, wenn du nämlich erstmal in Japan bist, auch da ist ja alles, man kann ja nicht mal was lesen, wenn man das nicht gelernt hat. Das ist ja das,
Ja.
Gott, das wäre mir unheimlich. Lern das bitte.
Kompliziert.
Ja, sehr gut. Aber guckst du denn auch japanische Filme? Bist du ein Manga-Fan, womöglich?
Ja, aber nicht so richtig extrem, nicht wie so solche Leute, die dann den ganzen Tag nichts anderes tun.
Ja.
So ist das nicht. Also ich habe auch schon noch andere Interessen, aber ich lese viele Mangas. Ich habe zu viele Mangas. Also die meisten stehen auch jetzt schon im Keller, weil die nicht mehr in mein Zimmer passen. Mussten wir ausräumen. Tat mir auch sehr weh. Und ja, ich lese viel, aber ich gucke auch viele Serien. Aber nicht so schlimm ist es nicht.
Aber eben so gibt es japanische Filme oder Schauspieler, die man kennen könnte hier?
Nee, glaube ich
Nee,
nicht.
ne? Also das ist nichts im filmischen Bereich, was sich so Mainstream-mäßig hier durchsetzt, ne? Ich wüsste jetzt auch keinen großen japanischen aktuell noch tätigen Filmschauspieler.
Nee.
Nee.
Nicht, dass ich wüsste.
Nee, ich bin gerade nochmal, hab nochmal überlegt. Nein. Gibt es bestimmt. Aber wenn dir schon jemand einfällt, das ist ja echt ein Ding, Japan. Dann soll es halt
Ja,
Japan sein.
es gibt ja auch die Leute, die dann zu jedem, also wenn hier mal in Deutschland was los ist, das ist ja auch manchmal schon, jetzt bald ist in Leipzig ja diese Buchmesse,
Ja.
dass die dann da hinrennen, dann da schon morgens warten, rumlungern, dass es da losgeht. Also das finde ich dann auch ein bisschen schlimm.
Fahrt ihr denn wenigstens ein japanisches Auto?
Nein.
Nicht.
Nein.
Was könntet ihr denn noch machen? Bist du die Einzige in eurer Familie, die so einen Japan-Tick hat oder ist noch irgendwer
Ja,
anders dabei?
also ich habe also aus meiner Familie ja die Einzige. Aber ich habe eine Freundin, die habe ich damit angesteckt und also meine beste Freundin, die kann da eigentlich nicht so wirklich drauf. Aber sie akzeptiert das halt auch so, dass ich finde ich eigentlich ganz gut.
Das ist ja auch nichts Schlimmes.
Nee, ist das auch nicht, aber man muss damit auch jetzt nicht so viel zu tun haben, nur weil ich das jetzt mache, also.
Ich finde ja die japanische Flagge so langweilig.
Ja, ist langweilig. Stimmt.
Ne? Weißer Grund, roter Kreis drauf. Weißt du, wofür das steht?
Ich glaube, das heißt die aufgehende Sonne oder so.
Ich glaube auch. Ich weiß es nicht. Deswegen frage ich. Hätte ja sein können, dass du es ganz genau weißt. Und dass der Japaner das ein oder andere tut, worüber wir als Europäer ein bisschen, sagen wir mal, zumindest die
Ja, das ist schon so, wenn die in ein
Augenbrauen
Ge
hochziehen.
Ja, wenn die in ein Gebäude gehen, also dann ziehen die eigentlich immer die Schuhe aus. Ist auch ein bisschen komisch. Und da ist ja irgendwann mal so ein komischer Bus irgendwie eingeführt worden, keine Ahnung. Und das hat auch da in Japan zur allgemeinen Verwirrung geführt, da das ja ein Gebäude ist, aber es fährt und dann haben jetzt hier manche halt im Bussen die Schuhe aus und manche lassen sie an.
Da wirst du dich umgucken, wenn du mal ein Jahr in Japan bist. Aber ich glaube ja, dass das natürlich für dein weiteres Leben, das ist ja immer so, wenn man ein Jahr irgendwo mal so einen Austausch mitmacht oder einfach mal in einem anderen Land ist, es ist natürlich, mehr kannst du dein Leben kaum bereichern als mit diesen Erfahrungen. Und ich glaube, wenn du ein Jahr in Japan warst, was du da alles erleben wirst, was du da alles erzählen kannst, was dein Leben wahrscheinlich auch wirklich prägen wird, das ist natürlich hochspannend. Also lass dir das nicht ausreden.
Nee, Mario nicht.
Danke, dass du angerufen hast, Pauline.
Ja, bitte.
Mach's gut, tschüss.
Tschüss.
0880 5 mal die 5, wenn ihr Fan seid von einem Schauspieler, von einem Land, von einem Essen, von einem Verein, von irgendwas und ihr darüber reden mögt, dann macht das, indem ihr die 0880 5 mal die 5 wählt, so wie es zum Beispiel auch der Timo gemacht hat aus Goslar. Guten Tag, Timo.
Ja, servus, grüß dich.
Na, von was bist du denn Fan?
Also, ich bin Fan von Masters of the Universe. Sagt
Echt?
ihr das noch was?
Natürlich.
Natürlich, da
Seit
ist doch
wann?
gang und gäbe eigentlich, oder?
Naja, also dass man das, ja, dass man die ganz gut findet. Wann ging es bei dir los?
Naja, los ging es erstmal so in Kinderjahren, dass man da so ein bisschen mit den Spielzeugen so am Rumgame war.
He-Man und so.
Serie raus, genau. Und das hatte sich dann irgendwann mal so ein bisschen so zerlaufen gehabt. Weil man konnte sich ja natürlich nicht jede Burg, nicht jedes Spielzeug leisten oder sowas. Aber dann irgendwann kam man dann wieder mit Hilfe des Internets darauf, dass es das immer noch natürlich gibt. Naja, und dann kam die Begeisterung natürlich wieder.
Aber He-Man,
ja, hat man sich dann so ein bisschen damit eingedeckt.
He-Man ist doch eigentlich streng genommen ganz doll out.
Nö, eben nicht. Das ist es ja nämlich gerade. Weil es gibt zum Beispiel von He-Man nämlich jetzt eine neue Actionfigurlinie, die total super ankommt. Es gibt Verhandlungen von Filmumsetzungen. Es gibt neue DVD-Auflagen. Also das geht immer weiter zur Zeit.
Aber als Kind verstehe ich, da kauft man sich He-Man und spielt damit, was auch immer. Aber jetzt bist du ja in einem Alter, wo man raus zumindest ist, also bist nicht mehr in dem Alter, wo du mit einer Plastikfigur auf dem Teppich rumkriechst und irgendwelche Action-Szenen nachspielst. Was also machst du mit diesen Figuren? Oder naja, spielst du damit doch auf dem Boden herumrutschend doch noch mit?
Generell ja.
Ach, tatsächlich?
Nein, jetzt nicht so krass, aber man hat schon mal so seine Actionfigur, wo man die mal so gegen den Skeletor kämpfen lässt, mal so für 5 Minuten. Aber im Großen und Ganzen dreht es sich halt um die visuelle Umsetzung, dass es halt wirklich, da hat man halt immer wieder neue Auflagen. Es geht ja nicht nur um das 80er-Jahre He-Man, es gibt dann ja auch 90er-Jahre He-Man und dann gibt es noch das 2000er-Jahre He-Man Pendant und das geht ja quasi, wie gesagt, immer weiter.
Was gibt es denn noch für Figuren? Ich kenne ja wirklich nur He-Man. Oder es wird ja noch andere geben.
Ja, na klar, also es gibt natürlich noch, da könnte ich hier die ganze Riege erstmal.
Aber irgendeinen Bekannten, den ich vielleicht noch kenne, weil He-Man sagt, glaube ich, jedem ja, was.
Du kennst bestimmt noch den Skeletor, du kennst noch den Beastman.
Skeletor kenne ich noch, Beastman kenne ich schon nicht mehr.
Und nicht mehr?
Nee.
Den Orko, den kleinen Zauberer.
Nee.
Auch nicht.
Ich weiß aber, dass es mal es gab mal einen Film, ne? Masters of the Universe. Und spielte.
Den Realfilm?
Ich spielte da nicht Dolph Lundgren, den He-Man?
Da hast du völlig recht.
Und war das eine, ja, okay. War das eine filmische Umsetzung, die dir gefallen hat, oder hast du die Zähneknirschen schon in Kauf genommen?
Man darf mich jetzt nicht so als Hardliner-Fan betrachten, aber es hat mich gefreut, dass der Film rausgekommen ist. Die Charaktere zu der Zeit umsetzbar, natürlich besser hätte man das machen können, aber ich bin jetzt nicht unhappy, dass es den Film gibt. Den kann man sich mal schon mal angucken, sonntags nach einem Partywochenende, das klappt schon. Ist jetzt nicht so schlimm, also ich finde ihn recht gut.
Würde es denn einen weiteren Masters of the Universe Kinofilm geben? Du hast ja irgendwie sowas angedeutet. Ist man da in Verhandlung oder verhandelt man da seit 20 Jahren und es wird eh nichts draus?
Also man verhandelt immer wieder drum. Also das Problem ist halt, die Rechte, die liegen halt bei Mattel. Mattel, das kennt man so von ganz vielen Spielzeugproduktionen her.
Barbie ist auch von Mattel.
Genau, Barbie ist auch von Mattel.
Barbie ist auch von Mattel, ich weiß.
Genau, und die schieben halt so diese Rechte immer so ein bisschen so hin und her, dann läuft das mal aus, dann läuft das mal an. Und Drehbücher gibt es en masse. Aber so diese He-Man-Community ist halt recht zuversichtlich, dass es 2012 mal so dazu kommen könnte.
So, wenn ich jetzt einen Film drehen würde, angenommen, ich würde mein ganzes Geld auf den Kopf hauen und sagen, ich drehe jetzt einen ganz neuen Film und zwar wird er heißen He-Man und Barbie in Love.
Ja,
Aber
das wären dann nur so drittklassige Pornokinos, glaube ich.
Nein, ich möchte das eine mit dem anderen verbinden. He-Man wird nach wie vor gespielt von Dolph Lundgren. Lebt er noch?
Ach, vor. Ja klar, der spielt auch zum Beispiel in einem neuen Expendables mit.
So, also dreht er noch das Spiel. Also He-Man nach wie vor Dolph Lundgren. Barbie wird gespielt von
Katzenberger?
Von der Katzenberger, genau. Und Skeletor wird gespielt von... Wer spielt denn? Du meinst aber wahrscheinlich unseren Verteidigungsminister oder meinst du Steve Guttenberg?
Du meinst? Ja, ich meine unser Verteidigungsminister.
Natürlich. He-Man and Barbie in Love. Das würde zu weit führen, ne? Da würdest du wahrscheinlich Kotzen kriegen und stattdessen mit Schlümpfen spielen.
Ja.
Zu Recht. Na, ich bin mal gespannt, also ob es tatsächlich einen Masters of the Universe Film nochmal irgendwann geben wird. Vieles spricht ja dafür.
Ja, alles. Alle drauf, also mit den technischen Möglichkeiten heute, das ist einfach ein Kracher. Zumal das He-Man nicht nur so für die Action steht, sondern dass das ganze Masters of the Universe Universum halt eigentlich immer ein gutes Vorbild ist.
Gewinnt am Ende immer der Gute?
Sollte. Nicht immer. Hm. Es gibt immer noch kleine Ausweichmöglichkeiten, so wie es eigentlich bei jeder Serie ist, aber es sollte schon immer so sein. Und dass jeder Zuschauer da halt immer das Gute und das Positive herausziehen kann.
Wie viel von deinen Freunden sind auch He-Man-Freaks? Oder teilen diese Freaks. Leidenschaft? Naja, oder zumindest teilen diese Leidenschaft?
Also sagen wir mal so, ich könnte, wenn wir uns mal zusammensetzen, ich schmeiße ein paar He-Man-Folgen an, ich erzähle, worum es da geht, was es da halt zu erfahren gibt und dann kommen die ganz schnell in die Leidenschaft auch wieder mit rein, weil es dann ja halt auch in meinem Alterskreis dann auch um die Vergangenheit geht und da sind die gleich Feuer und Flamme mit.
Also man sieht es auch so ein bisschen mit einem Augenzwinkern.
Ja, natürlich. Also die super Top-Schnitt-Frisur von dem 80er He-Man, die du bestimmt kennst, ja. Die ringt jedem ein Schmunzeln ab, ne?
Die hast du auch nicht?
Nee, nicht mehr.
Du hattest nicht mal den He-Man-Haarschnitt.
Nee, ich konnte mir die Blondierung nicht leisten.
Aber jetzt hast du genug Geld, Timo.
Ja, na klar. Also ich habe da Perücken in jeder Haarfarbe.
Dann viel Spaß damit. Nein, wunderbar. Hätte ich nicht gedacht, dass heute Abend jemand anruft und sagt, ich bin He-Man-Fan. Aber einfach nur, weil ich nicht drauf gekommen wäre. Aber warum eigentlich nicht? Ja, aber nee, warum nicht? Du hast ja auch recht. Aber ich wäre einfach nicht drauf gekommen, weil ich dachte, He-Man ist so Ende der 80er ausgestorben. Und es war mir überhaupt nicht klar, dass es immer noch Leute gibt und immer noch einen Markt dafür gibt. Aber das ist schlichtweg Unwissenheit von mir gewesen. Ich wusste das nicht.
Ja, das macht ja nichts. Also wenn man da nicht wirklich in der Szene mit dabei ist, das ist ja halt auch nicht verwerflich. Da wollen wir dir auch keinen Strick drum bauen, ne?
Ja. Wie heißt denn nochmal der aktuelle Freund von Barbie? Wisst ihr das auch zufällig?
Der aktuelle Freund?
Ken ist doch nicht mehr.
Nee, Ken ist nicht mehr.
Oder ist jetzt Ken wieder? Ich glaube, zwischenzeitlich hatte sie einen anderen.
Doch, nee, Ken ist doch wieder. Erst war Ken da, dann war Ken auf einer Findungsphase.
Und der dazwischen, den sie dazwischen hatte, mit dem sie dazwischen, ne, geknattert hat sie mit dem ja wahrscheinlich nicht. Das macht Barbie ja nicht. Also mit dem sie...
Nee, wie denn? Das geht ja nicht da. Da fehlt ja was anatomisch, oder?
Küssen geht aber.
Ja, natürlich.
Oder im Campingwagen rausfahren ins Grüne. Und zusammen was grillen.
Im Campingwagen.
Wie hieß denn der Vorgänger von Ken? Also oder der Nachfolger von Ken? Beides ist ja richtig. Der hatte so einen ganz blöden Namen.
Dolph Lundgren?
Nein, ist wurscht. Es bringt keinem von uns was, wenn wir drauf kommen. Es ist nichts, womit man mit punkten kann. Es könnte mal die Millionenfrage bei Jauch sein.
Ich würde es auch gern googeln, aber...
Es lohnt sich nicht. Um den Namen von Barbies Liebling zu erfahren, braucht man den Rechner nicht anzuschmeißen. Timo, danke für deinen Anruf.
Ja, nicht dafür, ne?
Tschüss.
Tschüssen.
So, 0880 5x5. Ich bin auf der Suche nach Fans. Leute, die von sich sagen, ich bin Fan von. Sarah, 16 aus Frankfurt. Von was bist du Fan?
Also ich bin totaler Fan von Flugzeugen. Also das hört sich jetzt echt total verrückt an, aber das hat halt angefangen vor 2 Jahren oder so. Da bin ich das erste Mal halt mit einem Flugzeug geflogen und am Anfang war halt noch alles so mit Flugangst und Bauchkribbeln und ich weiß nicht was. Und auf jeden Fall bin ich dann öfters immer im Jahr geflogen, also mehrmals. Und irgendwie ist diese Flugangst dann weggegangen und das hat sich dann irgendwie auf einmal so zu so einer, ich sag jetzt mal, Fluglust entwickelt, dass man immer dieses Gefühl hat, auch man muss unbedingt fliegen irgendwie. Dieses Gefühl einfach, ja, das ist einfach ein tolles Gefühl, im Flugzeug zu sitzen und das interessiert mich einfach alles da, also über Flugzeuge und ich find's einfach, ja, als spannend, also, ja.
Wie oft bist du schon geflogen?
Oh, ich bin jetzt, seit 2008 bin ich schon mehr als, ja, so circa 5-6 Mal geflogen. Ja, also allein in 2008 bin ich 2-mal geflogen, im Jahr 2009 auch 2-mal und ja, jetzt 2010 bin ich 1-mal wieder geflogen.
Weil du deine Eltern immer überredest, dass ihr Urlaube macht, die man mit dem Flugzeug anreisen muss?
Genau, deswegen. Ja, also nicht nur deswegen, also natürlich, man möchte auch in andere Länder gehen und alles.
Ja, aber wenn, ja, jetzt, also, wenn jetzt deine Eltern sagen würden, ach komm, Sarah, in diesem Sommer fahren wir mal mit dem Auto an den Starnberger See.
Das würde ich total doof finden, weil mit einem Auto, ich weiß nicht, also es ist so eine Normalität für mich geworden, mit einem Auto hier irgendwo rumzufahren und mit dem Flugzeug ist einfach irgendwie was, für mich ist es halt was Besonderes, weil ja, einfach dieses Gefühl, dieses am Flughafen stehen, in dieses Flugzeug reingehen, dann diese engen Sitze, ich weiß nicht, irgendwie die Stewardess, die da immer rumlaufen und das Essen, auch wenn es jetzt nicht unbedingt perfekt ist und einfach dieses, ich weiß nicht, diese Atmosphäre einfach, das, was in der Luft liegt irgendwie, das ist, ja.
Gehörst du zu denen, die an Bord Tomatensaft bestellen?
Also so jetzt direkt nicht. Ich bleib da lieber bei der Cola oder bei der Pepsi. Das ist dann schon lieber. Aber ja, also ich bin jetzt nicht so total jetzt so ein Freak, dass ich jetzt sage, boah, ich muss mir jetzt irgendwas so trinken bestellen, was ich jetzt eigentlich nicht so trinke. Also Tomatensaft ist jetzt nicht so mein Ding. Ja.
Was war dein längster Flug? Wohin ging's?
Also ich bin ehrlich, es ging nach Libanon. Ja, weil ich komme aus dem Libanon und deswegen, und wir fliegen da halt sehr oft hin und ja, das ist dann halt, das dauert dann quasi 4 Stunden und wir wollten dieses Jahr eigentlich, also wir haben geplant, in den Osterferien nach Ägypten zu fliegen. Ich habe meinem Vater gesagt, ich will jetzt mal was Neues, ne? Und ja, da hat man ja gesehen, was draus geworden ist und ja, jetzt haben wir so ein bisschen Angst, jetzt da runter zu fliegen, weil ja, nicht, dass da wieder irgendwas passiert oder so, ja. Haben mich lieber abgesagt.
Das heißt, ein großer Traum von dir wäre mal so ein Langstreckenflug, 14 Stunden.
Ja, ich würde es echt sogar cool finden, wenn man mich auch mal so wie vorhin diejenige, die angerufen hat, einfach wirklich mal nach Japan oder nach, ich weiß nicht, Südamerika, ans Ende der Welt, nach Australien.
Und das würdest du auch nicht langweilig finden, die ganze Zeit da eingepfercht zu sitzen?
Überhaupt nicht, nee. Ich würde das total cool finden. Ich weiß nicht, ich bin...
Aber ich verstehe ja, wenn du sagst zum Beispiel, oder wenn du sagen würdest, starten und landen finde ich aufregend. Würde ich denken, ja, aber das in der Luft sein, wenn du sagst, 4 Stunden war jetzt so dein längster Flug, das wird doch nach einer halben Stunde ist doch schon langweilig, weil es passiert doch nichts anderes, außer dass man das Geräusch hört.
Ja, das stimmt schon, ja.
Also und sonst passiert doch nichts. Wenn du nicht mal Luftlöcher hast, ich bin ja jemand, der freut sich über Luftlöcher, weil dann wenigstens mal was passiert. Sonst hast du wirklich nur stundenlang.
Ja, scheiße, also ich bin jetzt ehrlich, ich hab's noch nie ausprobiert, nach Australien zu fliegen, wie das wirklich ist, wenn man da mehr als, ich weiß nicht, wie viele Stunden wirklich da sitzt und jetzt außer der Start und der Landung, aber ja, also ich finde es einfach, ich weiß es nicht, es ist einfach so ein Gefühl, so ein Bauchgefühl, das sagt mir einfach immer wieder, nee, du, jetzt gehen wir mal mit einem Flugzeug irgendwo hin und nicht mit einem Auto und ja, es ist einfach, und jetzt habe ich halt auch eine Ausbildungsstelle bekommen, auch in einem Reisebüro, weil ich wollte früher auch mal Stewardess werden, aber irgendwie, ich weiß nicht, hat sich das dann doch nicht so verwirklicht, also es ist dann doch nicht so meine Richtung geworden, weil ich weiß auch nicht mehr warum, auf jeden Fall habe ich mir gesagt, ach, mit dem Reisebüro, das hört sich schon irgendwie für mich besser an, also einfach dieser Kontakt mit den Menschen und ja, es ist, also Hauptsache irgendwas mit Flugzeug muss es zu tun haben, auf jeden Fall.
Aber du könntest doch immer noch Flugbegleiterin werden. Ich glaube, Stewardess darf man gar nicht sagen, da werden die zickig.
Ja, stimmt. Ja, theoretisch könnte ich das auch werden, ja, wenn ich jetzt mein Abi mache und dann noch, ja, ich glaube, dafür braucht man gar kein Studium, oder? Also studieren geht ja momentan.
Wahrscheinlich nicht. Ich glaube auch, man muss es nicht, nee.
Okay, ja, so wie ich es gehört habe, auf jeden Fall, ja, wenn nicht, dann wäre das zum Beispiel auch eine Möglichkeit, ja. Ich habe auch eine Lehrerin, die war auch mal Stewardess, die ist jetzt Lehrerin geworden und ja, die hat halt dann keine Ahnung, auf jeden Fall hat sie halt viele Kinder bekommen und so viel Stress und hat dann ja ihr Beruf halt aufgegeben. Und ich fand es halt sehr interessant, weil die hat mir auch sehr viel davon erzählt und was sie da halt immer so machen mussten.
Ja, vor allem, das genau, unser eins denkt ja immer, so eine Flugbegleiterin, was hat die zu tun? Die ja, schiebt eben diesen Wagen da durch den Gang, fragt, nee, also, Chicken or Beef? Chicken or Beef? Und dann sagst du, sagen alle immer Chicken. Chicken ist aus.
Ja, eben.
Und mehr macht die nicht. Dann bringt sie nochmal ein bisschen Cola und Tomatensaft. Aber das ist ja eigentlich der kleinste Teil der Arbeit.
Ja, eben.
Eigentlich müssen die ja, sind die ja für die Sicherheit da.
Ja, eben. Deswegen. Ja, auf jeden Fall. Es ist einfach so, ich weiß nicht, wie man es... Ja, also ich bin auch so ein richtiger Typ. So, also ich bin eher nicht so Physik, Chemie, Mathe. Das bin ich eher nicht so. Ich bin eher so sprachenmäßig. Total, also ich liebe Sprachen über alles, also Englisch und da bin ich echt fit drin und ja, das ist einfach so, ich weiß nicht, das ist so einfach so cool, so viele Leute, so viele Menschen zu sehen, die reisen. Wenn ich jetzt zum Beispiel Flugbegleiterin wäre, dann, ja, das würde mir einfach Spaß machen, diese Leute immer zu sehen, wenn die so reisen und dieses...
Es gefällt mir regelrecht, wie mit welcher Euphorie du vom Fliegen erzählst, wenn man, für mich wäre es der... Doch, für mich wäre es, glaube ich, ein Albtraum.
Horror.
Ein Horror, wenn ich Flugbegleiter wäre und müsste diese ganzen Arschgeigen da bedienen. Diese Menschen, die ja auch meistens irgendwie, finde ich, ich weiß nicht, wie du das feststellst, wenn du fliegst, die meisten benehmen sich da auch so, ja, ich habe dafür bezahlt. Fräulein, ihr habt Durst.
Ja, ja, ja.
Weißt du, benehmen so. Und ich, das ist alles so eng und dann hast du... Ich habe auch das Gefühl, obwohl ich selber kaum riechen kann, bilde ich mir aber ein, schon nach einer Dreiviertelstunde mufft es in diesem Flieger, weil natürlich alles furzt und rülpst und dann diese Flugzeugtoiletten. Warst du mal auf dem Klo?
Oh mein Gott, ja, ja. Dieses laute Geräusch ist...
Ja, da erschrecke ich mich bis heute.
Ja, also ich gucke auch voll auf so ich gucke auch wirklich oft so Absturzfilme so im Fernseher und meine Geschwister, die sitzen dann da, die kauen, fangen an, ihre Fingernägel zu kauen. Ich sitze dann da voll so gespannt da. Ich meine, irgendwo hat man natürlich auch irgendwie Angst, so ein kleines bisschen, aber ich finde es irgendwie einfach, ich weiß nicht, wenn man schon alleine so dieses, oder was bei mir auch richtig, also wo ich echt, also bei uns gibt es hier in der Nähe McDonald's, aber wenn ich, also es ist dann immer so, ich sag dann immer zu meinem Papa, wenn er sagt, komm, lass mal in McDonald's gehen, sag ich immer, nee, ich gehe nicht in diesen McDonald's. Sagt er, zu welchem denn sonst? Sag ich, ja, dem beim Flughafen natürlich, ne? Also dann gehen wir direkt immer dahin, weil da kann man halt immer so schön sehen, wie die landen und wieder starten. Und das ist einfach so, auch wenn ich jetzt hier auf dem Balkon stehen würde und da beobachte ich wirklich nur den Himmel und gucke immer in diese Flugzeuge und dann bewundere ich es einfach immer wieder so, oh, wie geht das einfach? Das ist so... Weiß nicht, so voll unmöglich irgendwie, das ist so, also ich bin total...
Ich merke das schon, ich finde das auch super. Ich bin auch ein bisschen böse auf mich selber, dass ich diese Flugeuphorie verloren habe. Das liegt natürlich daran, auch hier spielt mein biblisches Alter wieder eine Rolle, dass ich natürlich, jetzt bin ich so 24 Jahre älter als du, oh mein Gott.
Ach, ist doch kein Problem.
Doch. Und bin dementsprechend natürlich häufiger schon geflogen und irgendwann nutzt sich dieses Gefühl ab und ich finde es eigentlich schade, weil ich erinnere mich daran, als Fliegen für mich auch noch relativ neu war, fand ich das natürlich auch super. Da war, alles war aufregend. Es war, das war Verreisen. Autofahren kannte man schon.
Ja, eben.
Das kannte man aber von jedem Tag. Aber plötzlich, ich weiß genau, was du meinst. Und es ist so schade, dass man diese Freude an so einer Sache dann irgendwann verliert. Mittlerweile, du hörst wahrscheinlich auch immer noch genau zu, wenn erklärt wird, was man im Notfall alles machen muss.
Genau.
Und ich habe immer die Leute verurteilt, die desinteressiert dabei in der Zeitung blättern und gar nicht mehr richtig zuhören. Inzwischen bin ich selber so einer, weil ich natürlich mittlerweile alles weiß und denke, wenn tatsächlich was passiert, dann weiß ich es eh nicht mehr.
Ja.
Ich habe mal gehört, weißt du, warum sich Leute im Flugzeug anschnallen sollen?
Warum?
Unser eins denkt ja, ja, damit sie, wie im Auto, wenn was passiert, damit sie nicht, ja was eigentlich?
Versichert sind.
Ja, mir hat mal jemand, der bei einer Fluggesellschaft arbeitet, gesagt, der Hauptgrund ist, dass wenn die Maschine abstürzt, man hinterher anhand der festgeschnallten Passagiere die Leute besser identifizieren kann.
Yeah. Weil, wie geht denn das?
Weil du weißt hier, Platz 7b, das muss ja hier der Herr Krause sein. Der hatte ja Platz 7b gebucht.
Ja.
So, und wenn die alle nicht angeschnallt wären und die würden alle beim Absturz durcheinander fliegen, und wäre das schwieriger, die... Aber ich weiß nicht, ob das stimmt. Vielleicht wollte mich, wollte dir jetzt auch nicht den Spaß verderben.
Oh mein Gott, oh mein Gott. Ja, auf jeden Fall. Ich habe auch noch, oh mein Gott, vor 2 Jahren, wo ich dann, wann war das? 2008? Ja, so circa vor 2, 3 Jahren, wo ich dann das erste Mal geflogen bin. Ich habe auch diese komischen, diese, wie heißen diese Dinger, wenn man ins Flugzeug reingeht, dann werden ja von so einem Zettel immer so ein kleines Zettelchen abgerissen, was man mit ins Flugzeug nimmt, wo man
von der Bordkarte.
Genau, diese Karte. Da habe ich jetzt 2 Stück oder so, die habe ich jetzt aufbewahrt und habe die vorgestern gesehen und da waren die Zahlen, die hat man gar nicht mehr erkannt auf diesem Ding. Die sind schon weg gewesen. Habe ich die nochmal mit einem Stift nachgeschrieben, dass ich es ja nicht vergesse. Also ja, auch diese ganzen Menükarten und so, die habe ich auch alle aufgehoben und ja, und jetzt bin ich halt auch stolz, dass ich meinen Ausbildungsplatz dann auch im Reisebüro mache, wo auch viele Leute angerufen, die dann reisen wollen und da darf ich dann auch teilweise am Flughafen arbeiten und das macht mir dann auch wieder Spaß einfach, ja.
Mir musste mein Vater, der, als ich lange noch nicht selber geflogen bin, aber mein Vater hatte beruflich ab und zu in anderen Städten zu tun und musste deswegen oft fliegen, mir musste er entweder die Kotztüte mitbringen, von der ich, unbenutzt, versteht sie, von der ich glaube ich, gibt es überhaupt noch Kotztüten an
Bord?
Ja,
die gibt es noch, ja.
Das ist auch, hast du jemals miterlebt, dass jemand an Bord einer Maschine in diese Tüten kotzt?
Meine Mama.
Wirklich?
Ja, meine Mama. Ja, bei meiner Mama ist es genau das Gegenteil. Also die hat totale Angst. Also die ist wirklich, die sitzt dann da und zittert die ganze Zeit nur. Die traut sich manchmal einen Schluck zu trinken. Die hat Angst, dieses Glas einfach, diese Hand auszustrecken, um das Glas zu nehmen. Das ist einfach totaler Horror für sie.
Was ich nicht verstehe, ist, diese Kotztüten sind ja auch nicht besonders groß. Ich frage mich jedes Mal... Da hätte ich schon Angst vorm Kotzen, weil ich Angst hätte, die Tüte reicht nicht.
Das Problem ist, was ist denn, ich frage, diese Tüten sind ja aus was sind die, Papier?
Ja, aber die sind beschichtet so, innen. Die sind voll,
ja, dann ja, ist ja gut.
Und dann diese Schmach, wenn du die vollgebrochen hast, dann musst du ja diesen Knopf drücken, der oben ist, der macht dann immer so.
Ja, genau. Dann kommen die dann alle an und...
Und da musst du ja der Flugbegleiterin mit so einem entschuldigenden Lächeln diese Tüte mit diesem...
Oh mein Gott,
Entschuldigung.
Ja. Ja, es ist echt so. Ja, also für die Person tut es mir dann halt leid, ne? Also weil.
Ich weiß gar nicht, für wen mehr? Für den Passagier oder die arme Flugbegleiterin, die dann,
ich glaub, für beide.
Würdevoll lächeln mit dieser Tüte irgendwo verschwindet.
Ja, es ist echt so.
So, die musste mein Vater mir aber immer mitbringen, weil das hat mich als Kind, ich weiß gar nicht genau warum, fasziniert. Oder auf manchen Flügen bekam er auch immer so Coca-Cola-Dosen, aber in so einer Sondergröße, weißt du, in so einer kleinen.
Okay.
Kennst du die auch? Das sind so kleine Coca-Cola-Dosen. Also es gibt Dosen. Also so eine Dose, wie es im Handel gar nicht gibt. Im Handel gibt es ja nur 0,33 Dosen und da gab es früher an Bord immer so kleine 0,2 Liter Dosen.
Ah, okay.
Das war mal für mich große, weite Welt, wenn Papa brachte wieder eine kleine Dose Cola aus dem Flugzeug mit.
Ja, nee, diese kleinen Dinger sind ja auch, die sehen ja immer so süß aus, so. Die will man auch besser haben als so eine große, keine Ahnung was, eine Flasche. Dann nimmt man lieber die kleineren, die sehen auch so niedlich aus und dann, ja.
So war ja. Wo geht der nächste Flug hin?
Also ich hoffe mal in den Sommerferien, bevor ich mit der Arbeit anfange, auch nach Ägypten, dass sich das da alles verbessert, jetzt die Lage dort, und weil es einfach ein richtig geiles Land, sage ich jetzt mal, weil das ist wirklich, also das ist echt ein Traum schon seit meiner Kindheit dahin zu fliegen. Ja.
Weil du die Pyramiden sehen willst?
Ja, genau. Natürlich. Die Pyramiden und alles Mögliche. Ja, weil immer ins selbe Land zu fliegen ist halt auf die Dauer irgendwann langweilig. Also ich mag mein Heimatland trotzdem, aber es ist halt so, man will halt was Neues sehen. Man möchte nicht immer, ja.
Nee, ist schon klar.
Ja, genau.
Natürlich, ist völlig klar. Sarah, dann vielen Dank für deinen Anruf.
Vielen Dank. Und deine Show ist echt schön, also wirklich.
Dankeschön.
Unterhaltsam.
Bitte erhalte dir diese Freude am Fliegen und werd nicht so wie ich, dass es dir irgendwann öde wird, weil das ist,
Ist
eigentlich schade.
Auf jeden Fall.
Schöne, gute Nacht.
Dankeschön, dir auch, ne?
Tschüss, mach's danke.
Gut. Tschüss.
So, Fan sein ist heute das Thema und Sarah, die wir gerade gehört haben, ist Fan vom Fliegen und mal sehen, von was hier der Lotta, ich weiß, du bist schon lange in der Leitung, aber jetzt musst du doch nochmal einen Moment warten, denn ich muss hier den Morty aus München doch noch vorziehen, weil ich fast nicht glauben kann, was ich hier lese. Erstmal hallo Morty.
Tachchen, hallo.
Du bist David Hasselhoff Fan?
Ja. Und komm gerade vom Konzert.
Nein, das ist nicht dein Ernst. Du kommst wirklich jetzt gerade vom Konzert?
Ja.
Wo hat er gespielt?
oder hat er in München gespielt.
Wie groß war die Halle? Also wie viele Leute?
800, 900 würde ich grob schätzen, aber das kann ich schlecht schätzen. So.
Aber immerhin noch 800, 900 Leute gehen zu einem Konzert von David Hasselhoff. Das musst du mir erklären, was war deine Motivation, dahin zu gehen?
Ist doch hier so. Wir waren in Berlin.
Auch im Konzert?
Auch einen Tag vorher sozusagen.
Okay.
Und sind dann noch nach München gefahren.
Aber warum? Was? Also du kannst mir nicht erzählen, dass du ernsthaft also Fan bist, weil du ihn als Musiker und Schauspieler so respektierst. Das muss irgendeinen anderen Grund haben.
Naja, also man hat früher Baywatch geguckt.
Ja.
Wenn der alte Herr sich nochmal rausbequemt auf die Bühne, dann muss man sich das schon mal angucken.
Wie ist das Publikum in einem Konzert von David Hasselhoff? Beschreib mal die Leute.
Sehr gemischt, also entweder sehr durchgeknallt, die sich einen Spaß draus machen, so wie unser eins, oder halt die wirklichen ganz knallharten,
Hardcore-Fans, die wirklich das ernst meinen und da auch wirklich mit Feuereifer dabei sind und jedes Lied mitsingen können.
Exakt.
Was gibt es denn für Merchandising auf einem David Hasselhoff-Konzert? Was kann man da kaufen?
T-Shirt, The Hoff is back.
The Hoff is back.
Na, wenn wir ein bisschen mehr Zeit gehabt hätten, also das ist ja die Tour, heißt The Hoff is back Tour. Wir hatten überlegt, ob wir uns selber Shirts machen mit The Hoff is back.
Tassen wahrscheinlich auch alles, das ganze Sortiment muss der doch haben.
Genau. Tassen, dann steht ja auch der Trans Am steht in der Eingangshalle.
Der echte noch? Nee, das ist wahrscheinlich so ein billiger.
Ja, machbar ist, aber vorne dreht sich auf jeden Fall.
Was ist das für ein Geräusch bei euch im Hintergrund? Das macht...
Die Autobeleuchtung, die ja gerade auf der Autobahnraststätte.
Achso. Fahrt ihr zu noch einem Konzert?
Nee, die Tour ist Ende.
Oh. Und was stimmt, das letzte Lied ist immer... I've been looking for freedom. Oder ist das womöglich der Eröffnungssong?
Danach... was war das denn da?
Crazy for you. Crazy. Das ist auch dabei?
Ja, ich bin noch dabei.
Nee, ich habe jetzt dummerweise dir, glaube ich, in die Antwort gesungen. Also ist Looking for Freedom der erste Song oder eine Zugabe?
Der erste Song in der Zugabe und ziemlich zu Anfang des Konzertes spielt das auch mal.
Ach, es wird zweimal gespielt, verstehe. Bist du noch da?
Ja, ich bin doch da. Es gibt eine Dreiviertelstunde Pause.
Es gibt eine Dreiviertelstunde Pause, bitte?
Ja, der Herr macht eine Dreiviertelstunde Pause während des Konzerts.
Und was passiert in dieser Pause?
Da wird dann nur Pause eingeblendet und ganz leise Hintergrundmusik gespielt.
Der macht eine Dreiviertelstunde Pause, geht's noch? Das habe ich ja noch nie gehört. Doch, aber ich war mal bei einem Konzert von George Michael. George Michael macht auch eine halbe Stunde Pause. Aber warum denn David Hasselhoff? Verausgabt er sich da so im ersten Teil?
Ja, der muss ordentlich mal entlaufen zwischendurch, glaube ich. Nüchtern lässt sich das nicht aushalten.
Sind nicht seine Töchter auch dabei?
Die habe ich nicht, obwohl da haben so ein paar komische Leute merkwürdige Tanzschritte gemacht. Das könnte natürlich sein, dass das seine Töchter sind.
Sag mir doch bitte noch einen dritten großen Hit von David Hasselhoff. Jetzt, ich weiß nur, Looking for Freedom, Crazy for You.
Das ist für mich zu viel.
Ah, gibt's auch nicht mehr, ne?
Ich meine, das ist wirklich ernst, sozusagen. Ich fand das nur... Das dachte mir, es gibt so zwei schlechte Konzerte, die man sich das Jahr mal angeben kann. Ja.
Was kostet denn eine Karte für David Hasselhoff?
50 Euro soll sie kosten.
Alter.
Aber ich habe mir das natürlich so gegeben, weil ich, ja.
Ich glaube, wir Deutschen sind auch die Einzigen, die David Hasselhoff überhaupt noch das Gefühl geben, dass er ein Star sei.
In Amerika hat er gerade eine Sendung gehabt.
Was denn für eine Sendung? Ja, aber die wurde doch abgesetzt, weil sie keiner sehen wollte. Das war
nochmal so ein Reminder auf David Hasselhoff. Und deswegen bin ich auch nur drauf gekommen, mir dieses hässliche Konzert zu geben.
Ich finde das super, jemanden zu kennen, und damit kenne ich ja jetzt jemanden, der wirklich da war. Aber jetzt mal, das muss ich noch wissen, bei allem Spaß und man geht da hin und betrachtet, ist ja fast satirisch, aber würdest du sagen, dieser Mann gibt brauchbare Konzerte oder ist es am Ende erbärmlich?
Das ist eigentlich ein ganz großer Hohn. Ehrlich gesehen, und so habe ich mich dann auch durchs Publikum bewegt. Und ja, also es ist so, also für jedes Lied mal die Klamotte wechseln mit irgendwelchen Blinkelsteinen an der.
Also, oh Gott. Wie sieht's denn da auf der Bühne aus? Was hat er da eine Band, die vorgibt, live zu spielen? Ach, jetzt haben wir Morty verloren. Macht nichts. Er wird immer in unseren Herzen bleiben. Aber das Wesentliche war auch, glaube ich, gesagt. So, jetzt aber Lotta aus Bremen, 25 Jahre alt, ist Star Wars-Fan. Hallo Lotta.
Hallo.
Oder besser?
Ja.
Star Wars-Fan zu sein, ist nicht ungewöhnlich, ne?
Nö, ich glaube nicht. Das hat, glaube ich, eine ziemlich große Fangemeinde.
Aber man kann ja Fan von etwas sein oder man ist Fan von etwas. Es kommt ja immer darauf an, wie du es auslebst. Also wo würdest du dich denn einsortieren?
Ja, also so als ultimativen Fan wahrscheinlich nicht. Also ich schlafe jetzt nicht in Star Wars Bettwäsche oder sonst irgendwie. Aber ich, ja, also ich glaube, ich kenne die Filme so ziemlich auswendig, sowohl auf Englisch als auch auf Deutsch auch. Und ja, ich habe halt so ein paar Figuren hier rumstehen und ja, unter anderem auch ein Darth Vader Duschgel.
Das
also,
gibt es?
Duschgel. Ja, das habe ich mal von meiner Freundin geschenkt bekommen. Das ist so ein, also erst dachte ich, es wäre so eine Actionfigur und da kann man aber den Oberkörper so abschrauben und in den Beinen ist dann quasi ja, so ein, ich weiß gar nicht, ich glaube für Badewanne irgendwie so ein Blubber.
Ich guck mal, das muss ich sofort googeln. Darth Vader Duschgel.
Ja, genau. Mit so einem Umhang ist das so
Tatsache.
Mit Laserschwert gezückt. Das finde
ja,
ich cool.
Ja,
also ich habe das jetzt noch nicht ausprobiert, aber...
Es gibt es gerade bei eBay, kostet 45 Euro.
Oh.
Startgebot.
Ja, weiß ich nicht, ob das jetzt für so viel irgendwie gekauft. Das war halt mehr eigentlich so ein Jux-Geschenk. Und dazu habe ich noch ein Kartenspiel bekommen. Einmal mit den Guten und einmal mit den Bösen von Star Wars.
Welcher ist denn der beste Star Wars-Film?
Der beste. Also ich muss gestehen, ich habe da auch erst mit angefangen, als der zweite Teil rauskam. Also ich weiß gar nicht, wann das war. Ist schon ein bisschen her auf jeden Fall. Und ich muss auch gestehen, ich fand den auch erst nur so toll. Ich habe den einmal geguckt, weil ich den Hayden Christensen, also der den Anakin Skywalker spielt, den fand ich total süß.
Ja.
Und deswegen deswegen habe ich mir den Film eigentlich nur angeguckt. Und dann habe ich halt so ein bisschen darüber gelesen und so. Hab gedacht, ah ja, in den 70ern gab es ja schon mal. Und ja, ich weiß nicht, ich fand dann irgendwie die ganze Story so total klasse. Und dass halt jetzt irgendwie nochmal so die Vorgeschichte quasi von den alten Filmen erzählt wird. Und ja, also mich hat das irgendwie alles total fasziniert und auch so die Story, die da halt erzählt wird, wie man eben von gut zu böse wanken kann und ja, das, also mich hat das einfach so, also jetzt nicht gar nicht so dieses Geballer und die ganzen Schlachten, was natürlich eigentlich auch ganz spannend ist, aber das ist da irgendwie mehr so im Hintergrund, finde ich. Und ja, also ich finde das einfach total. Also man kann das halt auch so gut übertragen, ne? So, also auf das alltägliche Leben so.
Ach echt, das geht?
Ab und zu. Ja, finde ich. Manchmal denke ich mir so, Mensch, das ist echt irgendwie, ja, irgendwie wie in Star Wars. So. Ja.
Wie oft guckst du diese Filme oder hast du sie jetzt so oft gesehen, dass du sagen würdest, jetzt gucke ich sie erstmal 5 Jahre nicht?
Wie oft? Meistens gucke ich sie, wenn ich krank bin oder so und zu Hause halt nur rumliegen kann und irgendwie, ja, also.
Was ich grundsätzlich.
Bestimmt ein paar Mal im Jahr, also so.
Was ich ja grundsätzlich nicht verstehe, wenn Leute Filme immer und immer wieder gucken. Wo ist der Reiz, einen Film das 12. Mal zu gucken?
Ja, ich weiß nicht. Also es ist einfach so, also ich mache es auch oft, wenn ich jetzt die Star Wars Filme gucke, dass es irgendwie so ein, dass ich es auch oft nebenbei halt einfach gucke, wenn ich mal Wäsche mache oder hier aufräume oder keine Ahnung. Oder wenn ich lerne oder so eine Sachen, das ist irgendwie so ein, das hat irgendwie so was Vertrautes irgendwie. Also das gibt irgendwie so ein Gefühl von, weiß ich auch nicht. Das kann man schlecht, ich kann das so schlecht beschreiben, aber das ist einfach irgendwie, ja, so ein, ja.
Ein wohliges Gefühl, wenn du das guckst.
Ja, genau, so irgendwie, ja. Das gibt einem irgendwie so, ja Mensch, und ach, und die sind ja auch noch da, so sozusagen. Also.
Der letzte Film ist ja, glaube ich, 2-3 Jahre her. Wird es nochmal einen neuen Film geben? Weißt du da was?
Nee, weiß ich nicht. Also, kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass der da nochmal irgendwie was macht. Also, es gibt ja so ein richtiges, da bin ich irgendwie mal vor ein paar Jahren drauf gestoßen, so ein Jedipedia. Und, also halt wie Wikipedia, bloß halt über diese ganze Star Wars-Geschichte. Mhm. Und da sind Sachen, das weiß ich jetzt auch gar nicht, wie das alles war, die kriegen dann ja alle noch Kinder und also da gibt es irgendwie Geschichten, die dann da weiter erfunden wurden über irgendwie Generationen hinaus und das ist so ein richtiges großes Imperium da, was da geschaffen wurde und ob es da jetzt nochmal einen Film zugeht. Es gibt ja gerade so eine Zeichentrickserie, die kommt irgendwie, ich weiß nicht, ich habe die am Wochenende zufällig gesehen.
Ist sie gut?
Es geht. Also es ist halt so wie dieses, es gab ja zwischen dem ersten und nee, ich weiß gar nicht, zwischen dem ersten, also dem zweiten und dem dritten Film oder den ersten und dem zweiten, weiß ich nicht, da gab es ja nochmal diese Clone Wars Geschichte.
Genau. Wo halt, das war zuletzt genau, jetzt, ne?
Nee, das kam auf jeden Fall vor dem dritten
Ach so, okay.
Teil raus.
Ja.
Und ich weiß aber jetzt nicht genau, wann es spielt, aber so ähnlich ist das halt. Und ja, also ich guck's halt natürlich, weil mich das irgendwie auch interessiert, aber es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie jedes Wochenende oder wann das halt immer kommt, ich glaube am Wochenende, dass ich dann sage, ja Mensch, hier kommt wieder Star Wars Zeichentrickfilm und das muss ich unbedingt sehen. Also so krass bin ich dann nicht, also wenn ich halt verpasse, dann ist es eben so. Aber also ich finde es schon eine schöne Sache so.
Leider konnte ich mich auch mit Krieg der Sterne, Star Wars auch nie so richtig anfreunden. Ich habe das wirklich mehrmals versucht und es hat mich einfach nicht gepackt. Das ist ja manchmal so. Manchmal packt es einen, ja. Manchmal nicht. Nichtsdestotrotz hatte ich als Kind aber einen Chewbacca als Spielfigur.
Ah, oh, cool.
Ich weiß nicht, wo der ist, aber den fand ich immer super. Chewbacca, fand ich astrein.
Ja.
Und natürlich diesen anderen, da verwechsel ich ja immer die beiden, wie heißt dieser goldene? Ist das R2-D2 oder ist R2-D2 nee. Das ist diese laufende Mülltonne, ne?
Genau, das R2-D2, großes C3PO.
Richtig, den hatte ich auch, aber den habe ich so oft auseinandergenommen, dass ich ihn irgendwann nicht mehr zusammensetzen konnte. Deswegen landete er dann einst im Mülleimer. Aber Chewbacca hatte ich lange, das weiß ich noch.
Ja, ärgerlich. Also ich glaube, für solche Figuren, da kriegst du heute bestimmt noch ziemlich viel Kohle für. Ja. Also wenn man da irgendwie das mal irgendwie mal guckt oder so. Also ich bin auch immer noch irgendwie auf der Suche nach so einem kleinen Schlüsselanhänger von Lego, was ich übrigens auch total super finde. Also für
Ach, stimmt, Star Wars Lego, so. Ne? Gibt's auch.
Genau. Ja, finde ich total klasse. Also das sind, also ich habe das jetzt für ein DS mir gekauft, also dieses diese ganze Trilogie, irgendwie alles auf einmal. Also alle sechs Geschichten halt.
Ja.
Und ja, weiß nicht, dass ich so bei diesen Lego-Sachen, das finde ich, also die verarschen das immer so ein bisschen, ne? Das
ja, ist halt müssen so, sie ja.
Ich finde es halt total lustig, weil das irgendwie, aber man versteht das eben auch nur, wenn man die Star Wars Filme kennt. Also ich habe meinen Freund zum Beispiel, der findet das total auch, der findet das super doof. Also das kann ich halt auch immer nur alleine gucken, wenn er nicht da ist oder so, weil der mag das irgendwie auch gar nicht und der findet auch dieses Lego-Spiel total doof, weil er eben die Filme
ja,
nicht
gut,
kennt und
klar.
Der versteht
ja.
Das dann halt nicht. Und ja, das ist halt schon sowas, was man dann irgendwie schon mal gesehen haben muss, um das dann auch, um den Witz zu verstehen. So. Ja.
Lotta, dann weiterhin viel Spaß damit. Und ja, eines Tages werden wir dann auch mal das Phänomen klären, warum die Laserschwerter irgendwo plötzlich aufhören. Ne? Das ist doch das, wo sich
genau,
dann
eigentlich müssen sie ins Unendliche gehen.
Weiterstrahlen, aber diese Laserschwerter bei Star Wars können nach einem Meter aufhören zu strahlen, ja. Zu leuchten.
Wahrscheinlich sind das die Jedi-Kräfte, die das dann beenden, so diesen Strahl oder so.
Ich glaube, bei sowas auch mit der Logik-Schablone dran zu gehen, ist ja auch Quatsch. Verstehe ich auch immer nicht, wie die Leute dann
ja,
so...
Ja, da muss man sich, genau, muss man sich gleich ein bisschen drauf einlassen und ja. Einfach mal ein bisschen die Fantasie spielen lassen.
Eben. Denn es gibt, genau. Es gibt auch keine Chewbaccas. Solche.
Ja, wer weiß.
Man sieht manchmal welche. Ich sehe sogar manchmal welche in der Straßenbahn hier in Bremen, von denen ich glaube, die sind mit Chewbacca verwandt. Aber
ja, oh ja.
Also die gibt es schon, aber man merkt, nee, doch, das ist dann doch noch ein Mensch. Soll wohl doch noch ein Mensch sein. Lotta,
ja, eventuell.
Danke für deinen Anruf.
Bitte, bitte.
Tschüss.
Bis dann, tschüss.
So, dann müssen wir mal ganz kurz hier, und zwar diesen hier. Denn hier ist der Verkehrsservice um 0.17 Uhr. Bitte Vorsicht auf der A7 Hamburg Richtung Hannover. Zwischen Hamburg-Waltershof und Hamburg-Moorburg besteht Gefahr durch ein defektes Fahrzeug. Also bitte Vorsicht auf der A7 Hamburg Richtung Hannover. Zwischen Hamburg-Waltershof und Hamburg-Moorburg besteht Gefahr durch ein defektes Fahrzeug. Bitte fahrt dort vorsichtig. So, wir sind immer noch mitten in der Late Line. Unter der 0800 80 5x5 könnt ihr diese Sendung erreichen, könnt ihr hier in der Sendung mitreden. Ich bin heute auf der Suche nach Fans. Ihr sollt mir sagen, von wem oder von was seid ihr Fan? Und am Telefon ist jetzt der Robin aus Herborn. Hallo Robin.
Hallo.
Von was bist du denn Fan?
Ich bin ein großer Fan vom Nürburgring und der Nordschleife.
Ach echt, das gibt's auch? Du bist.
Ja, das gibt's.
Das ist ja lustig. Warum? Wie kommst du denn darauf? Du bist Formel 1-Fan, okay, das kann ich verstehen.
Ja, also es fing alles so an, vor knapp 6 Jahren ist halt mein Opa verstorben.
Ja.
Und wir haben dann langsam mal so angefangen, seine ganzen Sachen auszumisten. Und es gab damals so, ja, vom Nürburgring halt immer so Magazine, wo halt immer so verschiedene Sachen drin standen, so über Rennen und so. Und dann hat mein Vater halt angefangen, die ganzen Geschichten zu erzählen. Also mein Opa war damals auch leidenschaftlicher Rennfahrer, hat auch viele BMW oben in der Eifel zu Schrott gefahren.
Mhm.
Und dann sind wir einfach mal aus Spaß, in der Hoffnung, da oben findet gerade irgendwas statt, mal hochgefahren. Oben an den Adenauer Forst und da war zufällig gerade ein VLN-Rennen, also es sind immer Rennen über 4 Stunden mit Fahrerwechseln, allem drum und dran in verschiedenen Klassen. Also es gibt einmal die ganzen Rennen, das sind Porsche Audi R8 und ja, letzte neue Mercedes SLS GT3 AMG. Und dann gibt es halt noch ja die kleinen Privatteams, die haben dann den BMW M3 E36 und die fahren dann jetzt immer 4 Stunden mit Fahrerwechsel und ja, um den Klassensieg eben.
Also wie oft guckst du dir sowas an? Vor Ort?
Also es gibt 10 Läufe, die sind immer über das ganze Jahr hin verteilt. Jetzt im März geht's wieder los, da sind jetzt am 26. die Einstellfahrten, da fahre ich auch wieder hin und versuche so oft wie es nur geht, da halt zum Nürburgring zu kommen. Es ist halt nur immer schwer mit den Eltern, man muss sie halt etwas schieben, damit sie auch mal da hochfahren, weil es sind immer 1,5 Stunden Fahrt. Und ja, jetzt ist dieses Jahr vom 23. bis 26. Juli das 24-Stunden-Rennen. Also da wird nonstop durchgefahren. Und da will ich auf jeden Fall hin. Da fahren wir auch auf jeden Fall hin. Wir werden dann wahrscheinlich wieder oben am Adenauer Forstausgang Brünnchen sein, weil, weiß nicht, das ist irgendwie so mein Hauptplatz. Und da beim letzten Lauf, wo wir waren, der 8. VLN-Lauf, da hat es halt ziemlich spät war es eigentlich die ganze Zeit am Regnen. Und dann sind genau da, wo wir saßen, 3 Fahrzeuge abgeflogen. Die Unfälle gibt es auch schon überall im Internet. Und ja, wenn ich mal irgendwann ein Rennen verpasse, dann gucke ich halt immer im Internet, weil da gibt es die ganze Zusammenfassung, alles von Rennen und Bordaufnahmen. Und ja,
gibt es denn,
hat mich halt schon.
Gibt es Nürburgring-Merchandising? Da gibt es T-Shirts, wo der Nürburgring drauf ist?
Ja, es gibt eine Nürburgring-Auffahrt, also es gibt an der Dörtlinger Höhe, das ist eine extrem lange Gerade, die ist länger als manche Rennstrecken, allein die lange Gerade. Also die Nordschleife ist ja 20,3 irgendwas Kilometer lang, mit der Grand Prix-Strecke knapp 25, also längste Rennstrecke in Europa.
So, und diese Grand Prix-Strecke ist aber tatsächlich nur ein Teil des Nürburgrings, ne?
Ja, das war ursprünglich die Südkehre,
ja.
Das war ganz damals, nur in den alten Zeiten. Da war das eigentlich nur so eine Boxengasse. Da ist man halt von der Nordschleife abgefahren und dann die Boxengasse und an der Kehrtwendung und wieder hoch zurück zur Nordschleife. Und dann wurde ja der komplette Grand Prix-Kurs gebaut. Und da fährt jetzt nur die Formel 1 und die DTM und die fahren da halt jetzt immer auf der kleinen Strecke. Nach dem Unfall da, nach dem Niki Lauda, wurde die Nürburgring-Nordschleife nämlich nicht mehr für die Formel 1 halt verwendet, weil es einfach zu gefährlich war.
Lustig. Fan vom Nürburgring. Finde ich irgendwie skurril. Weil wenn jetzt jemand sagt, ich bin Fan von Michael Schumacher oder von Sebastian Vettel, dass jemand sagt, nein, ich bin Fan vom Nürburgring.
Es ist halt dieser Mythos, der ja halt überall schwirrt. Mythos Nürburgring, ich habe auch eine riesen Nürburgring-Fahne mit allen Strecken, Abschnitten und so. Dann auf der Xbox fahre ich halt auch immer gerne die Strecke. Also bei einem Rennspiel habe ich auch meine eigene VLN-Liga halt jetzt nachgegründet. Also es macht schon Spaß.
Aber selber da mal mitgefahren, jetzt nicht bei einem Rennen, das ist mir auch klar, aber irgendwie so mit irgendwem, ich glaube, das kann man sich kaufen, ne? Dass man mal mit so einem Wagen da mitfährt, eine Runde.
Also man kann...
Also im Formel-1-Wagen wahrscheinlich nicht, aber mit irgendwie ein paar Klassen da drunter könnte man doch theoretisch da mal rumfahren.
Also es gibt die Möglichkeit, also vor jedem VLN-Rennen ist ja freitags das freie Training. Da kann man dann, wenn man das nötige Kleingeld hat, kann man dann in einem GT3 Cup Porsche oder in einem kleineren Team so 4 Runden Nürburgring, also live während dem freien Training halt mitfahren. Das heißt, eine richtige Rennfahrzeuge, das ist halt richtiges freies Training. Also da wird jetzt nicht groß Rücksicht auf den Vordermann genommen. Hauptsache man legt halt da seine Runden hin. Und da erlebt man das halt hautnah, aber das kostet schon bis zu 700 Euro.
Oh, okay. Dann.
Also aber ich habe es einmal, ja? hab's einmal gemacht, das war aber während den Touristenfahrten. Das ist in dem BMW M5, das kostet 156 Euro eine Runde. Das waren die teuersten, aber auch schönsten 10 Minuten meines Lebens.
10 Minuten waren das nur?
Ja, 10 Minuten sind es.
Aber cool, das ist wie ein Fallschirmsprung. Kostet genauso viel, dauert genauso lang.
Ja, so in etwa.
Ja, ist ja so. Aber das war und geil, ja?
Ja, also es war wirklich cool. Vor allem, die stellen die Autos dann immer überall quer und driften und man, also die Strecke ist, wenn man die ganze Zeit nur im Spiel fährt, ist dann schon was anderes, als wenn man dann selber mal echt überfährt.
Aber erkennt man das wieder, wenn man das am Computer gespielt hat, also die Strecke ja eigentlich auswendig fahren kann fast und dann sitzt du selber in so einem Auto und fährst da lang, sieht das dann so ähnlich aus wie zu Hause am PC oder an der Spielkonsole oder ist es was völlig anderes?
Also anfangs hatte ich so meine Schwierigkeiten, weil die Bäume und so, das ist halt jetzt nicht alles gleich gemacht und da mit dem Mischfeld ist, dann kommt die ganze Strecke auch wieder anders rüber.
Ja.
Aber ich habe jetzt mindestens, also bin ich schon mindestens an Xbox da über 2000 Runden da auf der Strecke gefahren und habe auch schon etliche Onboard-Videos jetzt gesehen von der VLN von 24 Stunden an. Also ich kenne die Strecke jetzt mittlerweile auswendig.
Du könntest die jetzt selber fahren?
Ja.
Das wäre
mal, also nochmal so in den Touristenfahrten, also kannst du dir so ein Jahresticket für über 1000 Euro kaufen, dann kannst du halt immer mit deinem Privatwagen drüber. Und dann sind wir mal mit dem Golf Air fast im unten Pflanzgarten, das ist eine kleine Sprungkuppe, sind wir beinahe abgeflogen, waren mal kurz im Kiesbett, also es gibt am Nürburgring eigentlich nur an zwei Stellen Kiesbett, das unten am Pflanzgarten und Ausgang Brünnchen. Ausgang Brünnchen ist eigentlich so die beliebteste, ja, wie soll ich sagen, Unfallursache bei Touristenfahrten, weil da sind auch immer etliche Videos, wo dann Touristen ihre Autos auf Gang Brünnchen zerdeppern. Und ja, ist schon ganz cool.
Sehr gut. Der Nürburgring, die grüne Hölle, sagt man doch auch.
Ja, das, ja.
Worauf bezogen eigentlich?
Ja, also das hat, ich weiß nicht mehr, wie der Rennfahrer hieß, also der hat das mal nach irgendeinem 24-Stunden-Rennen gesagt, weil das ist auch nicht gerade einfach dann bei Nacht und ja, man sieht halt nicht gerade sehr viel und ja, da hat er es halt die grüne Hölle genannt, weil es halt auch so eine Anstrengung ist, wenn man dann 9 Runden da auf sich gestellt ist, dann bei Nacht und allem und es ist auch nicht gerade sehr einfach zu fahren, vor allem wenn es dann noch Nacht
ist. Also Hölle, ja, aber was ist das Grüne daran? Wahrscheinlich ist es da drumherum sehr grün.
Es war eigentlich ursprünglich die Idee, eine Rennstrecke komplett um den Nürburgring zu bauen. Und die läuft quer durch die Eifel, also bergab,
ach so, alles
durch
klar.
Die Wälder,
okay.
Und
okay,
alles.
Okay, okay. Ah, durch. Alles klar. Okay, jetzt verstehe ich. Die grüne Hölle, siehst du? Robin, danke schön. Viel Spaß weiterhin mit dem Nürburgring.
Ja, danke.
Mach's gut, tschüss. So, wovon was seid ihr Fan? Unter der 0880 5x5 sollt ihr es mir sagen, so wie der Alex jetzt aus Gießen. Hallo Alex.
Ja, servus.
Wir beide teilen, glaube ich, eine Leidenschaft, die ich irgendwann altersbedingt ad acta gelegt habe. Aber ich kenne viele Menschen in meinem und auch in deinem Alter, die nach wie vor Fans sind von den drei Fragezeichen.
Richtig, richtig.
Nur Leute in deinem Alter, die das immer noch gut finden, sind normalerweise Fans der Hörspielkassetten.
Richtig, genau. Genau. Also keine CDs. Keine Kinofilme, wie es die ja mittlerweile gibt. Und es gibt ja auch diese neue Version, wo Justus Jonas Jupiter Jones heißt. Und,
aber das waren doch rechtliche Gründe, oder?
Es waren rechtliche Gründe, weil bei irgendwelchen Erben der Autoren irgendwie die Rechte gelegen haben. Und genau. Das war ein langes Hickhack, aber mittlerweile wird ja wieder unter den drei Fragezeichen produziert und die Originale sind wieder da. Wir sind quasi alle, ich würde behaupten, die Republik ist mit den drei Fragezeichen gealtert.
Ja, ganz sicher sogar. Also ich hab wirklich früher nur die Bücher gelesen, fand die super. Ich habe die alle gelesen als Kind. Das war für mich, ich habe auch nie verstanden, dass es Menschen gibt, die stattdessen lieber TKKG-Bücher lesen oder.
Ach, furchtbar.
Ja, das völlig abwegig.
Das waren so die Leute, die wir in der Schule auch verprügelt haben, glaube ich.
Und zu Recht. Ja, jeder Schuldirektor hat einen freigesprochen. Wenn du gesagt hast, das war ein TKKG-Fan. Ach so, na dann.
Ja, genau.
Steck ihn zurück in den Mülleimer und zünd ihn an. Das war wirklich ein Glaubenskrieg, muss man fast sagen. Ja. TKKG oder drei Fragezeichen.
Aber TKKG kam, glaube ich, auch später erst, ne?
Ja, nachdem man gemerkt hat, oh, da ist irgendwie ein Markt, Kinder, Markt, die Detektivfälle lösen, da wurden dann diese albernen TKKG-Fratzen ins Feld geworfen. Lass uns nicht darüber reden, Alex, über TKKG. Lass uns die Sendezeit nicht verschwenden. Lass uns über Justus Jonas, der, test dich mal, ob du auch wirklich so ein großer Fan bist. Was tut, wenn er aufgeregt nachdenkt?
Jetzt muss ich überlegen. Ja. Also meistens, wenn er aufgeregt nachdenkt, ist da, oder?
Ja, das ist das Problem, das an euch Hörspielkassetten, drei Fragezeichen-Fans. Ich glaube, dieses wichtige Detail taucht nur in den Büchern auf. Er knetet seine Unterlippe.
Nee, doch, das ist auch in ein, zwei Hörspielen.
Ah, okay. Das ist in den Büchern immer. Du weißt, wenn Justus Jonas an seiner Unterlippe knetet, dann lasst ihn in Ruhe nachdenken, dann kommt gleich ein genialer Einfall. Während Bob ja immer nur...
Mittlerweile ist er ein bisschen älter geworden, da haben die Leute vielleicht auch zwischendurch Angst, dass er einen Schlaganfall bekommen hat. Man weiß es nicht.
Sind die eigentlich, die sind älter geworden auch innerhalb der Reihe, nee, ne?
Nein.
Nein, sind aber noch nicht, die spielen doch nicht immer noch diese doch. Kinder.
Doch.
In den aktuellen Sachen?
Echt? Ja. Ich hatte das große Glück, dass der Verlag oder ja die Plattenfirma in Anführungsstrichen hat, ich weiß nicht mehr, 2005, 2006, 2007, irgendwann war das, die haben ja mehrere Internetseiten, Fanseiten, aber es gibt auch eine offizielle Seite, haben die Karten verlost. Und zwar ist Oliver Rohrbeck.
Justus Jonas Sprecher.
Justus Jonas, genau. Und auch Ben Stiller spricht da auch, also er spricht wahnsinnig viele Leute. Ist mit der Folge Die drei Fragezeichen und der Karpatenhund durch Deutschland getourt. Und ich habe das Glück gehabt, ich habe also zwei Karten gewonnen. Und bin dann mit meinem besten Freund, der das auch lange Jahre gehört hat, bin ich dann nach Göttingen ins Junge Theater gefahren. Dort wurde es vermeintlich aufgeführt. Also das Ganze war so, er saß erstmal vorne, hat ein bisschen was dazu erzählt. Und dann hat man sich erstmal die Folge angehört. Und dann war es eben so, dass diese Folge von Laiensprechern aus dem Publikum nachgesprochen werden konnte. Er hatte da so einen großen Sektkühler und da konnte man seinen Namen draufschreiben und in den Sektkühler schmeißen und mit ein bisschen Glück durfte man mitsprechen. Nun hatte ich das Glück, ich durfte tatsächlich mitsprechen, ich durfte Bob sprechen. Das Ganze wurde aufgezeichnet, es gab Leute, die Geräusche gemacht haben, es gab den Original-Keyboarder von der neuen Staffel, wobei ich sagen muss, dass die neue Musik nicht mehr so toll ist. Der hat dann zwischendurch noch geheimnisvolle Musik eingespielt und in jedem Ort, wo sie gespielt haben, haben sie einen kleinen Teil dieser Folge des Karpatenhundes gespielt und das wurde letztendlich dann zum Schluss zusammengeschnitten und man konnte sich das nochmal als Hörspiel downloaden. Das gibt's immer noch zum Downloaden.
Und da bist du drauf zu hören.
Ich bin der Bob.
Recherche und Archiv.
Genau. Recherchen.
Das war es ja wirklich, dass man, wenn man es gelesen hat, immer dachte, was ist denn dieses Recherchen?
Vielleicht fällt es dem geneigten Drei-Fragezeichen-Hörer auf, dass Bob damals noch nicht so wahnsinnig große Redeanteile hatte. Das kam erst später, weil Bob Andrews, Andreas Fröhlich, hat irgendwann mal in einem Interview zugegeben, dass er damals noch ziemliche Probleme beim Lesen hatte, als das Ganze anfing. Und dieser Running Gag mit dem Recherchen, was später humoristisch eingefügt wurde, war tatsächlich so, dass es immer wieder so vorgelesen hat. Und dass Heike-Dine König, die das ja seit der ersten Folge produziert, in diesem wunderschönen alten in dieser alten Villa, wo das aufgenommen wird, unheimlich viele Rollen, also Tonrollen, das wurde ja alles noch, oder wird mittlerweile ja auch nicht anders, das wird immer noch auf diesen Magnetbändern.
Das ist so, ne? Die machen das nach wie vor nicht digital, das wird immer noch auf Band aufgenommen
genau,
und geschnitten auch und alles.
Richtig, richtig. Und sie hat da viele, viele Meter, wie sie auch mal im Interview sagte, wo immer noch Recherchen drauf vorkommt. Und irgendwann sagte man sich, es sollte doch irgendwann Running Gag werden. Und das wurde er auch. Und es war wirklich, wirklich schön. Also wir haben viel Spaß gehabt. Kurioserweise, oder nicht kurioserweise, verständlicherweise waren natürlich ganz viele Menschen da, die sich dann nach dieses Abends von Oliver Rohrbeck, Justus Jonas die Mailbox haben besprechen lassen. Und der ist wirklich klasse. Also er hat wirklich gefühlt nochmal 2-2,5 Stunden nach diesem Abend wirklich im Foyer gestanden, hat jedem Autogrammwünsche erfüllt, hat mit jedem gesprochen, hat Mailboxen besprochen und. Also das ist wirklich ein ganz, ganz feiner Mensch, muss ich ehrlich sagen. Keine Allüren, die ich feststellen konnte. Das Einzige, was ich feststellen musste, war, ich hatte, wie gesagt, ja meinen besten Freund dabei und mein bester Freund ist bekennender Schwuler. Mhm. Und er sagte immer, naja, diese Neigung hat er schon relativ früh verspürt und fand diesen Justus Jonas, also diese Stimme, immer Wahnsinn. Und dann hat er ihn, ich habe ihm das Idol, die große Jugendliebe, habe ich ihm zerstört, als er dann mit war und die Stimme von Justus Jonas oder vielmehr die Verpackung von der Stimme von Justus Jonas persönlich kennengelernt hat.
Ja, das ist jetzt nicht ein Bild von einem Mann, ne, Oliver Rohrbeck?
Nee, ich habe ihn, glaube ich, auch noch nie in der modernen Zeit, früher, als er noch von Mama und Papa angezogen wurde, war er noch bunt, mittlerweile alles nur noch in schwarz. es gibt, also bitte, es gibt kein Bild von Oliver Rohrbeck, auf dem er älter als 20 ist, wo er irgendetwas Farbiges anhat. Also
aber das Faszinierende an dem ist ja wirklich, na klar, die Stimme kennt ja wirklich jeder. Also sei es von den drei Fragezeichen oder Stimme, aus dem Ben Stiller-Film oder du hast ja schon gesagt, der macht noch 5000 andere Sachen. Und das ist schon irre, ne, wenn jemand
Fünf Freunde hat er auch gesprochen.
Stimmt, du hast recht.
Ja,
Rohrbeck.
Fünf Freunde hat er auch gesprochen.
Der macht selber mittlerweile ja auch, glaube ich, längst Synchronregie und
der hat eine ganz tolle Firma in Berlin, die Lauscher Lounge.
Ja.
Und die machen auch so super geniale, es gibt in Berlin eine Kneipe, die heißt irgendwie entweder Altes Brauhaus oder Alte Destille. Da macht er geniale Hörspielabende, da waren wir auch mal zu Gast, also sensationell. Ich meine, das Beste war die Master of Chess Tour, wo ich leider keine Karten für bekommen habe, wo sie alle drei auf der Bühne standen. Und der Fröhlich hat ja mittlerweile auch eine annehmbare Stimme und macht damit ja auch Werbung für eine Burgerkette. ich weiß gar nicht, wie spricht man den Namen richtig aus?
Ich habe immer Wawracek. Wawracek.
Ja, Wawracek.
Ich weiß nicht, ob es stimmt, ich habe immer Wawracek gesagt.
Nennen wir ihn Andi.
Ja.
Andreas Fröhlich und
wie heißt denn Wawracek mit Vornamen? Weiß ich nicht. Stefan, Peter Wawracek? Nee. Holger? Nee. Egal, irgend so ein...
Holger ist klein, der ist von der Late Line.
Ach, den kenne ich. Richtig, jetzt weiß ich wieder. Ist auch egal.
Wie er mit Vornamen heißt, er ist ja für uns sowieso der Peter Shaw, der Angsthase, der Hasenfuß.
Richtig.
Aber das ist so der einzige, wo ich denke, man kennt ihn charakteristisch von den drei Fragezeichen, aber mit der Stimme, er hätte ja aussehen können wie Brad Pitt und George Clooney in Personalunion. Wenn der den Mund aufmacht, der hat doch bestimmt nie einen Stich gelandet, oder?
Nee.
Also, mal ganz, stell dir vor, du wärst eine äußerst attraktive Frau.
Das kann ich mir schon nicht vorstellen.
Barbie,
okay.
Weil beispielsweise Barbie hast dich gerade von Dolph Lundgren getrennt, lernst Peter Shaw kennen, der aussieht wie George Clooney und er macht den Mund auf und sagt mit dieser doch sehr eigenartigen Stimme, gehen wir zu dir oder zu mir. Also,
da würde ich mir lieber lustvoll die Unterlippe kneten. Bis zum Orgasmus.
Aber bis zum Schlaganfall.
Wenn du ein bisschen Interesse hast an Synchronstimmen oder solchen, dann wird die nächste Late-Line-Ausgabe am Montag dir ein bisschen Spaß machen. Da werde ich mit Dietmar Wunder sprechen, der ist dann live zugeschaltet. Das ist
Homer Simpson, oder?
Den macht er, glaube ich, nie auch noch. Ich weiß es nicht. Nee. Ich weiß, er ist auf jeden Fall die deutsche Stimme von Adam Sandler. Kennt man, ne? Dieses Laie-Riege.
Ja, logisch.
Dann
ja.
Macht er auch Daniel Craig, also James Bond.
Mhm.
Dann ist er in der Serie Dr. House, spricht er den Schwarzen, Foreman.
Ja.
Und ganz viele andere. Dietmar Wunder spricht unfassbar viele sehr prominente Menschen. Also Adam Sandler ist natürlich seine Paraderolle. Und er wird, nächsten Montag ist er in der ersten halben Stunde uns zugeschaltet aus Berlin. Der macht auch mittlerweile Synchronregie und das wird ganz interessant. Ich habe mit dem schon mal gesprochen und das ist lustig, wenn du diese Stimme hörst. Und der kann ja von einem Moment von Adam Sandler rübergehen zu James Bond, dann wieder zu Foreman. Ja. Nur durch leichte Nuancen erkennst du plötzlich alle diese Schauspieler aus Kinofilmen wieder.
Hast Bilder vor Augen.
Ja, das ist echt sehr interessant. Also, und der wird uns zum Thema Stimmen, das wird nächsten Montag das Thema sein, natürlich viel erzählen können, weil wer, wenn nicht ein Synchronregisseur und Synchronsprecher wie er, kann darüber reden. Also das ist, glaube ich, auch eine der markantesten Synchronstimmen Deutschlands, neben Oliver Rohrbeck und...
Es gibt, ich weiß jetzt nicht mehr, Berlin, München, Hamburg, eine dieser drei großen Städte, gibt es einen, jetzt muss ich überlegen, Diplompsychologen. Und ich habe mich damit lange Zeit beschäftigt und der war die Synchronstimme von Roger Moore als James Bond. Macht also synchron nicht mehr wirklich was, hat jetzt seine Diplompsychologenpraxis, ich meine, München wäre es gewesen. Und habe mir dann natürlich auch den Spaß gemacht, mal dort angerufen, außerhalb der Geschäftszeit und der Anrufbeantworter, weißt du, also da kommt man kommt sich dekadent vor. Wenn man so drüber nachdenkt, James Bond ist mein Psychologe, der redet mir doch das Töten gar nicht aus. Diese Stimme im Kopf, dass ich töten möchte, ja. das kann er mir nicht ausreden.
Das soll er auch nicht.
Mein Lieber.
Nils Klausnitzer. Nils Klausnitzer.
Ja, genau, Klausnitzer.
Haben wir das auch noch.
Alex, haben wir das auch noch?
Dann schalt auf jeden Fall nächsten Montag ein. Und
das werde ich tun.
Viel Spaß weiter mit den drei Fragezeichen. Ich kann das sehr gut verstehen. Ich hatte nur zwei Hörspielkassetten. Das eine war der seltsame Wecker.
Ja, der war furchtbar.
Furchtbar?
Der war furchtbar.
Weil der so komisch...
Zwischen Rhein und Main, diese Rätsel, ich fand die ja immer klasse. Ich habe mich mal gefragt, ob die Leute gekifft haben, die das geschrieben haben.
Eine Festung, schnell sag's laut.
Ja, genau. So, genau, ne? Das vor. Mein Ratschlag, nimm dir das Buch vor.
Ja, genau. Ah, sehr gut.
Ja.
Und den lachenden Schatten. Hatte ich auch als
der lachende Schatten mit diesem Vögelchen da auf dem Kopf.
Genau,
mit diesen Mexikanern, die diese Goldfigur da irgendwie hatten und das war irgendwo oben in dieser Festung. Also ich hab viele von diesen Kassetten. Also es gab tatsächlich aber doch die eine oder andere, die ich mir nicht alleine anhören konnte, jedenfalls zu Anfang nicht. Mittlerweile geht's.
Den seltsamen Wecker, da habe ich mir in die Hose gemacht.
Ja, also der seltsame Wecker, da kam ja zum ersten Mal dieser Victor Eugène, dieser Kunstdieb kam ja dann das erste Mal drin vor, der mittlerweile des Öfteren auch in den Hörspielen vorkommt. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das war ja ganz kurios. Ich habe das ja, als ich meine Frau kennengelernt habe, wir sind mittlerweile glücklich verheiratet, deswegen auch meine Frau, klar. Ich habe diese wirklich aus meiner Studibude dann so diese, ich hatte so richtig, weißt du, so diese Sperrholzkistchen an der Wand, wo du also Kassetten einsortieren kannst. Und die habe ich dann auch sehr gut versteckt, als wir zusammengezogen sind und irgendwann kam es dann raus und sie guckte mich an und ich dachte nur, okay, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder sie zieht ihr Ja zum Antrag zurück oder sie akzeptiert mich, wie ich bin.
Und sie hat dich akzeptiert zum Glück.
Nein, pass auf, und sie packte dann eine große schwarze Box aus, wo ganz viel Bibi Blocksberg drin war. Und dann war alles geritzt. Bis das der Kassettenrekorder uns scheidet. Zum Glück haben wir zwei, wir können das immer gut aufteilen.
Und das hört ihr zum Einschlafen immer eine Folge Bibi Blocksberg und eine Folge drei Fragezeichen.
Ich setze mich meistens durch, dass ich die drei Fragezeichen als erstes hören darf, weil wenn ich in Horizontalen bin, dauert es keine 6 Minuten. Es gibt so manche Folgen, die ich mir dann später, als ich dann anfing, selber Geld zu verdienen, dann habe ich angefangen, gleich so auf Flohmärkten 10 oder 12 von den Folgen zu kaufen, die immer noch sehr hoch gehandelt werden. Da gibt es ja mittlerweile Sammlerwerte bis zu 500 Euro für die verschiedenen Kassetten.
Wahrscheinlich hätte ich für meinen seltsamen Wecker auch viel Geld gekriegt.
Ja, genau. Und
super.
Wenn ich in der Horizontalen bin, 5 Minuten bin ich weg. Also Bibi Blocksberg begegnet mir zum Glück nur in den Träumen.
Sehr
und
gut.
Ab und an finde ich doch trotzdem nochmal eine Kreditkartenabrechnung von Amazon, wo doch dieses B&B wieder vorkommt.
Alex, danke für deinen Anruf.
Ich danke dir, war ein schönes Gespräch, war mir ein Fest. Mach weiter so und ich freue mich auf nächsten Montag.
Ja, zu Recht. Mach's gut.
Ja, bis dann.
Tschüss. Sehr gut. Was sammelt ihr denn? Nein, gar nicht versammeln. Jetzt häng ich beim Sammeln, weil das mit Fansein ja auch ein bisschen zu tun hat. Aber Sammeln hatten wir noch nie als Thema. Aber es hängt tatsächlich ein bisschen zusammen. Ne? Wenn man Fan ist, dann ist man ja irgendwie auch Sammler. Und sammelt zum Beispiel alles von Bob Marley, so wie Ruven aus Kaiserslautern. Guten Tag.
Hallo?
Du bist Bob Marley-Fan.
Ja.
Warum? Also, was hat dich zur Musik von Bob Marley gebracht? Außer das Kiffen.
Ich kiff nicht, ganz ehrlich. Nein.
Das ist ein alter Klischeewitz natürlich nur.
Ja, Klischee immer. Also ich meine, ich hatte noch Dreadlocks vor einem halben Jahr und dann schlägt Klischee sowieso zu, wenn man Bob Marley auf Nähe auf der Erke hat und Dreadlocks hat, dann sowieso, ja.
Aber trotzdem nie gekifft?
Ganz ehrlich, ich habe es wohl mal probiert, aber es ist überhaupt nicht mein Fall und damit kann ich gar nichts anfangen, deswegen lasse ich es einfach.
Weil ich natürlich, also mag sein, dass du mich sofort korrigierst, aber immer denken würde, also wirklich so Reggae-Musik, Bob Marley, wenn man da wirklich Fan von ist, dann ist man ja fast verpflichtet, moralisch zu kiffen, damit man die Musik auch so begreift, wie sie entstanden ist. Oder ist das Quatsch?
Also so würde ich es nicht sehen. Also für mich ist Musik sowieso was Essentielles und dafür brauche ich keine Drogen, die mir mein Hirn sonst wie rumdrehen.
Aber wenn der Künstler selber sie doch schon konsumiert hat, auch beim Musizieren, dann könnte man ja meinen, vielleicht begreife ich die Musik auch nur richtig, wenn ich selber drauf bin.
Also meine Erfahrung unter Drogen ralle ich sowieso nichts mehr.
Okay.
Und da muss ich mir auch keine Musik anhören. Also das ist überhaupt nicht meine Art. Und ich meine, es
umso
ist
besser.
Von mir aus in Ordnung, wenn er das als Inspirationsquelle braucht, aber brauche ich nicht.
Okay, ne, das wollte ich schon mal abklären. Also, jetzt erzähl, wie bist du zu der Musik gekommen?
Also, es war, meine Mutter hört schon seit Ewigkeiten Bob Marley und ich bin dann halt quasi mit der Musik aufgewachsen. Sie ist jetzt nicht so total der Bob Marley-Fan, aber die lief halt mal ab und zu. Und am Anfang konnte ich damit gar nichts anfangen, so als Kind, so bis 5, 6, 7. Und dann irgendwann hat es so Klick gemacht und dann hat mir die Musik ganz gut gefallen. Ich habe mir mehr angehört und immer mehr. Und mittlerweile, ich würde nicht sagen, dass ich alle Lieder kenne, aber ab und zu entdecke ich immer mal irgendwo ein neues, uraltes Lied, was er mal produziert hat. Aber,
Ja? Hallo? Ruven ist von uns gegangen. He left the building. Ruven? Na gut, dann ist Ruven... Ah! Naja, vielleicht ruft er ja nochmal an. Dann sprechen wir so lange mit Andreas aus Hoja, der Fußballfan ist. Hallo Andreas.
Hi, wie geht's dir?
Und mir geht es sehr gut, dir aber wahrscheinlich nicht ganz so gut, denn du bist ja Fan eines Vereins, der im Augenblick, wie sag ich's mal?
Nicht ganz so gut dasteht.
Nicht ganz so gut dasteht, formuliert es freundlich. Du bist Werder-Fan.
Ja, leidenschaftlicher.
Und hast damit auch die Schlappe gegen den Hamburger Sportverein tapfer weggesteckt.
Nee, die habe ich noch nicht ganz weggesteckt, aber ich bin am Verdauen auf jeden Fall.
So, jetzt kannst du ja die wichtigen Fragen beantworten. Ist es richtig, dass Werder Bremen am Duo Alofs Schaf festhält?
Ja, würde ich auf jeden Fall sagen.
Glaubst du, die beiden sind nächste Saison immer noch da, wo sie jetzt sind? Also an den Stellen? Sportdirektor und Trainer.
Es kommt darauf an, wo die nächste Saison noch bestreiten. Also die Gefahr ist ja, dass sie absteigen. Und in dem Falle, glaube ich, ehrlich gesagt, trotzdem, dass es Werder Bremen ist und trotzdem, dass ich das eigentlich nie für möglich gehalten hätte, dass der Schaf nicht mehr ganz so lange da sitzt, wo er jetzt sitzt.
Man kann es sich aber als Bremer, ich bin ja nun auch Bremer, du bist jetzt kein direkter Bremer, aber Werder-Fan.
Aber ich wurde auch in Bremen geboren.
Ach so, okay.
Also ich komme ursprünglich auch aus Bremen.
Manche Sachen kann man sich nicht vorstellen und als Bremer kann man sich nicht vorstellen, dass irgendwer anders als Thomas Schaaf diesen Verein trainiert. Das ist, man hatte zwar schon Phasen, wo es andere getan haben, aber irgendwie ist es so gefühlt, also Außenstehende, sagen wir mal so, können das immer gar nicht verstehen, dass das so lange an Thomas Schaaf festgehalten wird hier in Bremen. Aber als Bremer oder Werder-Fan ist einem das völlig klar. Dass dieser Mann, man gibt ihm auch gar nicht die Schuld dafür, was jetzt gerade passiert, sondern man sucht die Schuld überall, auch als Werder-Fan. Oder widersprich mir, wenn es bei dir anders ist. Aber man sucht die Schuld eigentlich nicht bei Thomas Schaaf.
Nein, auf keinen Fall. Also es ist natürlich so, Thomas Schaaf, also meiner Meinung nach leistet der wunderbare Arbeit. Das Einzige, was eben diese Saison falsch gelaufen ist, dass einfach die Abgänge zu groß waren, die Zugänge waren einfach, sag ich mal, nicht ausreichend. Wenn man überlegt, die haben einen, ich sag jetzt mal Namen beispielsweise, nehmen wir jetzt mal den, wie heißt der, Michael Silvestre. So, den haben die eingekauft. Der leistet sich einen Bock nach dem anderen und natürlich ist das nicht so leicht, sag ich mal, so einen Spieler so schnell zu integrieren, aber trotzdem muss dann auch mal die ganzen Einnahmen, die ganzen letzten Jahre getroffen werden, die müssen dann meiner Meinung nach auch mal investiert werden in ja, was ein bisschen was Hochkarätiges. Wenn man überlegt, ein Hugo Almeida, also ich war oft im Stadion und wenn der kam, dann war es gleich eine ganz andere Stimmung und der wird verkauft für 2 Millionen in die Türkei und dafür kommt ein Aftic. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Das kann ich dann einfach so, ich stehe vollkommen dahinter, hundertprozentig. Also es gibt, glaube ich, wenige, die wirklich mehr noch hinter dem Verein stehen als ich. Aber da habe ich, als ich das gelesen habe, da muss ich ganz ehrlich zugeben, mir sind fast Tränen gekommen. Also wirklich jetzt. Und das verstehe ich dann einfach nicht. Dann fährt man zum Training und sieht einen Aftic da, der läuft da rum wie ein Hampelmann. Und ja, ist es einfach so. Und für den Almeida, das ist einfach, natürlich, das ist nicht der jedes Spiel dann 2 Tore macht. Ja. Aber das ist der einfach, der wichtige Tore macht, der einfach auch mal aus 30 Metern einen raufhalten kann und wo dem Keeper dann die Hände brennen.
Aber war das Problem, ich erwähne das ja mehrfach, macht da ja kein Geheimnis draus, überhaupt kein Fußball, geschweige denn ein Werder-Experte, aber war es Almeida, war das nicht der Fall, dass sie ihn lieber jetzt nochmal für ein bisschen Geld verkauft haben, als dass er dann gegen Ende der Saison oder am Ende der Saison ablösefrei geht? Und so haben sie wenigstens nochmal eben 2 Millionen mitgenommen.
Ja, der Punkt ist einfach, aber ob man lieber in die zweite Liga absteigt oder ja, lieber die 2 Millionen mitnimmt, das ist immer so der Punkt.
Lass uns darüber mal reden, das würde mich, entschuldige, wenn ich unterbreche, am meisten interessieren, mit einem glühenden Werder-Fan darüber zu sprechen. Jetzt gehen wir mal davon aus, Werder Bremen würde tatsächlich absteigen. Das ist ja im Augenblick nicht auszuschließen.
Nee, auf keinen Fall.
Vom Herzen her schließen wir es aus, aber rechnerisch ist es ja überhaupt nicht auszuschließen. Wäre das nicht unter Umständen, zweiteilige Frage, A, auch eine Chance für Werder Bremen, sich so gesund zu schrumpfen oder aus der zweiten Liga wieder zu erstarken und mit neuer Kraft wieder in die Liga aufzusteigen? Teil 1 ist das der Frage, das möchte ich von dir wissen. Und Teil 2, wäre es nicht auch mal sehr spannend?
Okay, also wir fangen jetzt mal bei A an. Also es ist wirklich so, wir haben heute in der Schule, ich gehe noch zur Schule, drüber geredet, weil... Also wir haben über Hannover und Bremen geredet und Hannover war ja letzte Saison in ähnlicher Situation. So und also ich habe ganz klar gesagt, ich würde es nicht schlimm finden, wenn die absteigen. Natürlich ist es scheiße. Ja, ich habe ehrlich gesagt keine Lust, montags mir Fußball anzugucken in der zweiten Liga, um ganz ehrlich zu sein. Ich würde es lieber am Samstagnachmittag machen.
Natürlich.
Oder ich gehe nicht lieber ich fahre nicht ins Stadion und gucke mir Duisburg an. So. Aber ich denke schon, dass es eine Chance wirkt. Das Problem ist einfach, oder meiner Meinung nach, wenn die jetzt absteigen sollten, dann fehlen natürlich auch Einnahmen, gewisse Einnahmen. Das sind Sponsoren, das sind allein die Einnahmen aus der Liga. So. Und dann ist es einfach so, dass der ganze Kader natürlich nicht mehr finanziert wird. Dann geht ein Mertesacker, dann geht ein Frings, dann geht vielleicht auch ein Tim Wiese. So. Und, Entschuldigung. Und das ist meiner Meinung nach, das birgt so eine gewisse Gefahr. Weil die dann einfach natürlich, ja, die finanziellen Mittel überhaupt gar nicht mehr haben, um eben wieder eben ganz stark in die erste Liga aufzusteigen.
Ja, das ist auch das, was eine Freundin zu mir immer sagt, die auch Werder-Fan ist, die sagt auch immer, das Aufsteigen ist eben gar nicht so einfach, wie man immer denkt, wenn man da erstmal in diesem Abwärtsstrudel ist. Das heißt nicht unbedingt, dass man dann plötzlich mal nur mal eine Saison zweite Liga spielt und automatisch wieder aufsteigt. So leicht ist das halt dann eben nicht, weil, wie du ja richtig sagst, es fehlt plötzlich Kohle und man muss mit dem zurechtkommen, was freiwillig geblieben ist und so. Das ist ja, ist nicht mehr die stärkste Mannschaft.
Nee, und vor allen Dingen ist es ja auch so, dass eben in Bremen vor allen Dingen auch immer die Qualität so ein bisschen überzeugt hat. Und es ist ja so, in der zweiten Liga ist nicht, natürlich ist auch Qualität jetzt im Vergleich zur Regionalliga. So, man kann nur sagen, da wird einfach vieles übers Kämpferische entschieden. Und das sieht man ja jetzt, wie die jetzt stehen. Das Kämpferische ist in Bremen überhaupt gar nicht mehr da. Also es ist natürlich noch teilweise vorhanden und teilweise bäumen die sich dann mal auf und schießen Tor 1-0 gegen Bayern. Das ist auch ein sehr schönes Spiel, war ich auch im Stadion. Aber das kann genauso gut sein, dass die selbst in der zweiten Liga durchgereicht werden. Mehr oder weniger. Natürlich können die da auch wieder aufsteigen, weil die Qualität haben die ja. Aber es kann natürlich auch nach hinten losgehen.
Und trotzdem wäre es nicht, um zu dem zweiten Teil der Frage zu kommen, Auf jeden Fall mal eine spannende Erfahrung, zweite Liga mal mitzumachen.
Na gut, ich bin jetzt noch nicht ganz so alt, dass ich das miterlebt habe.
Eben, deswegen, ja, ja. Also die Älteren Fall. Haben es ja schon miterlebt, aber deswegen frage ich, weil für dich wäre es ja das erste Mal.
Mhm. Auf jeden Fall. Also spannend auf jeden Fall, aber trotzdem nicht ganz so schön. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das ist schon echt immer toll gewesen, so Champions League-Abende und das gibt's dann natürlich alles überhaupt gar nicht mehr. Dann muss man echt ja, montags vorm Fernseher sitzen abends und
Zusammenfassung
da an. Und wenn ich überlege, dass ich wirklich damals mit meinem Papa noch zusammen, also da musste mir der mich noch nachts trösten, als das 1-1 von Barcelona gekommen ist oder als den Juve verloren haben, in der letzten Minute, als Wiesel sich den Bock geleistet hat, das gibt's dann nicht mehr. Und das ist natürlich schade, weil, ja, ich finde es immer so, um das alles zu leben, muss auch irgendwas ein bisschen was passieren. Und ich muss ganz ehrlich zugeben, wenn die gegen Duisburg verlieren oder auch gewinnen, 20-0, dann sage ich, okay, es ist ein Zweitligist.
Bleibst du Werder-Fan, auch wenn sie absteigen?
100%.
Okay.
Selbst wenn sie in die Regionalliga
rutschen.
Das ist mir ganz egal. Wäre natürlich schade ums neue Stadion. Also das ist jetzt so schön geworden. Wäre echt schade.
Die kommen schon zurück. Erstmal steigen sie ja gar nicht ab. Es ist ja alles nur Theorie, was wir hier besprechen. Andreas, ich bedanke mich. Ich werfe dich jetzt sanft aus der Leitung.
Ja.
Tschüss erstmal.
Und tschüss, schönen Abend
noch. Danke. Denn die letzten, leider auch nur noch 2,5 Minuten, reden wir jetzt noch wieder mit Ruven, dem Fan von Bob Marley, der verschwunden war. Aber da ist er wieder auferstanden aus Ruinen. Ruven.
Ja.
Du bist 19 Jahre und Bob Marley-Fan. Wie viele in deinem Alter sind auch Bob Marley-Fan? Das sind wahrscheinlich nicht so viele, oder?
Ganz ehrlich, ich kenne sonst keine.
Ja, das glaube ich. Das ist auch nicht so typisch für 19-Jährige, dass sie Bob Marley gut finden. Das heißt, du stößt bei deinen Freunden, eckst du immer ein bisschen an, wenn du sagst, lass uns doch mal eine Bob Marley-Platte auflegen.
Nö, also ich kenne auch Leute, die das hören, aber nicht so wirklich, dass das für die irgendeine großartige Bedeutung hat. Das ist halt Musik wie andere auch.
Erzähl noch mal, ich weiß nicht, ob wir das vorhin noch mitgekriegt haben, warum Bob Marley für dich so eine Bedeutung hat. Einfach nur, weil du die Musik geil findest oder löst das irgendwie mehr in dir aus?
Nee, also ich bin grundsätzlich sehr musikalisch und ein Fan von Musik und Reggae ist schon mal nicht schlecht. Und wenn Bob Marley Reggae macht, ich weiß nicht, das hat einfach so ein Feeling, das ist für mich jetzt unbeschreiblich, Das hat einfach wirklich was für mich.
Ich wüsste nicht mal, wie viele verschiedene Platten, /CDs gibt es von Bob Marley?
Also eine Zahl kann ich jetzt auch nicht nennen. Ich kann dir sagen, dass ich daheim im Schrank 5 Stück stehen habe an Alben. Und ansonsten habe ich halt noch Lieder, die ich hier und da auf YouTube zusammengekratzt habe.
Sag mir mal, sag mal für jemanden wie mich, der von Bob Marley kaum Ahnung hat, allenfalls mal die 3 Klassiker kennt. Nenn mir mal einen etwas unbekannteren Song von Bob Marley, von dem du sagen würdest, hör dir den mal an, dann lernst du auch nochmal eine Seite von Bob Marley kennen, die dir vielleicht bisher verborgen blieb.
Kennst du Jamming von Bob Marley?
Das kenne ich sogar.
Das kennst du sogar.
Ist das schon? Bin ich jetzt schon Insider, wenn ich das kenne?
Ich weiß es nicht. Also die bekanntesten sind ja No Woman, No Cry, Buffalo Soldier. Ich glaube, das sind so die jeder kennt.
Natürlich.
Player ist nicht schlecht.
Player, okay.
Das hat ein ziemlich geiles Trompetensolo drin.
Und was ich immer dachte, viele dachten immer, No Woman, No Cry heißt, so sinngemäß, wo keine Frauen sind, da wird auch nicht geheult. Aber,
ja, das habe ich am Anfang auch nicht lange gedacht und habe mich mal schlau gemacht.
Eben, die Bedeutung ist, nein, Frau, nicht weinen, sozusagen, ne?
Eben, genau. So. Eine doppelte Verneinung ist mit Jamaika ganz typisch in dem englischen Sprachgebrauch.
No Woman, No Cry. Ruven, ich nehme das mal mit. Player und Jamming, vielleicht verwechsel ich Jamming auch mit irgendwas anderem. Wundert mich jetzt, dass du dich so wunderst, dass ich es kenne. Das wiederum sagt mir, ich verwechsel das bestimmt. Aber Player höre ich mir mal an. Und muss mich schon verabschieden, weil die Sendung leider vorbei ist. Und wärst du uns hier aus der Leitung geknallt, hätten wir länger über Bob Marley sprechen können. So, aber muss es dabei bleiben.
Schade.
Hab eine gute Nacht.
Ja, danke dir auch.
Mach's gut, tschüss.
Alles klar, ciao.
Alles klar, das war dann die Late Line zum Thema Fan sein. Können wir irgendwann nochmal fortführen. Ich glaube, da ist noch die eine oder andere Geschichte unerzählt. Nächsten Montag, ich sag's nochmal, weil es ein bisschen was Besonderes ist, wird Dietmar Wunder live zugeschaltet, der Synchronsprecher für Adam Sandler, Daniel Craig und Robert Downey Jr. hat er auch schon mal gesprochen und viele andere, und der wird uns ein bisschen beibringen, was man mit Stimme alles machen kann und wie wichtig Synchronstimmen für einen Film sind, dass sie nämlich Filme retten, aber natürlich auch kaputt machen können. Ich bin Jens-Uwe Krause, freue mich, dass ihr bis hierhin durchgehalten habt. Morgen dann die Late Line mit Holger Klein, glaube ich. Doch, Holger ist immer da. Das ist das Schöne. Holger ist nie krank, macht nie Urlaub. Auf Holger ist Verlass. Morgen Abend wieder hier in der Late Line. Macht's gut. Gute Nacht.
Dieser Podcast wurde euch präsentiert von
Bremen 4. Das Ding. Enjoy.
Fritz vom RBB.
MDR Sputnik.
UFM.
Und der 3.7 Unser Ding. Für weitere Infos, Themenvorschläge und Feedback, lateline.de.